Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch. Aber jetzt momentan auch in Wien.
Schön, dass du mir gegenüber sitzt. Wir sprechen heute über die Europäische Union bzw. das Europäische Parlament, weil da wird ja am 9. Juni gewählt. Ich habe mir gedacht, zuerst wir reden nur über das Europäische Parlament. Dann habe ich aber gesehen, dass der Armin Wolf und der Professor Filzmeier schon darüber gesprochen haben und so ziemlich alles erklärt haben, was es zu erklären gibt. Und B, dass gar nicht so viel hergibt. Also ich habe mir dann die gängigen Lehrbücher dazu nochmal angesehen und mir gedacht, die Kapitel zum Europäischen Parlament da drin sind eigentlich relativ kurz. Es steht drin, dass es das einzige seiner Art ist, seit 1979, eben weil es direkt vom europäischen Volk gewählt wird und nicht mehr aus Vertretern aus den Parlamenten der jeweiligen EU-Mitgliedsländer besteht, die eben einfach wen entsenden würden, so wie das ja typischerweise der Fall ist. Also beim Europarat zum Beispiel, da gibt es ja auch eine Versammlung, eine parlamentarische Versammlung, wo man dann aber als Mitglied des zum Beispiel Nationalrats oder Bundestags hingeschickt wird, also mittelbar bestellt wird. Aber niemand würde jemals zum Europarat einen Abgeordneten wählen und dergleichen. Und dann steht noch drin eben allgemeines, faires, gleiches Wahlrecht, dass es ein Co-Gesetzgeber ist und so weiter und so fort. Aber es steht jetzt nicht genug drin, um eine Stunde darüber zu reden, habe ich mir dann gedacht, was vielleicht ein bisschen gemein klingt.
Es ist sicher genug da, um eine Stunde darüber zu reden. Ich fürchte, wir wissen nur nicht genug darüber.
Stimmt. Ich habe mir kurz gedacht, ob wir ehemalige Abgeordnete fragen, ob sie uns vielleicht ein paar juicy Sachen oder ein paar behind the curtain stories erzählen könnten. Aber dann dachte ich mir, nein, wir zwei reichen einander völlig aus. Und wenn ich dich hier schon sitzen habe, in Wien, mir gegenüber in meiner Altbauwohnung, die hoffentlich nicht zu viele Geräusche macht, vor allem der Boden, dann möchte ich dich auch nicht teilen. Also, wir fassen nochmal zusammen. Jeder darf mitwählen, was ungewöhnlich ist für eine internationale Organisation, wie es die EU am Ende des Tages ja ist. Wir sagen ja immer supranational, um zu betonen, sie ist irgendwo zwischen einem Staat und einer typischen internationalen Organisation. Es ist eine Art Co-Gesetzgeber, es verabschiedet die Gesetze nicht ganz alleine, sondern gemeinsam mit dem Rat. Vielleicht an der Stelle können wir auch kurz diese Begriffsverwirrung auflösen, die ja auch sehr viele Menschen haben, was ich absolut nachvollziehen kann. Wir haben ja den Europarat, den Europäischen Rat
und den Rat der Europäischen Union.
Ja, und das ist ja schon verwirrend, weil der Europarat, der Council of Europe,
der hat ja mit der EU nichts zu tun.
Genau, er ist eine eigene internationale Organisation, die auch entsprechend mehr Mitglieder hat als die Europäische Union, der eigentlich eine relativ typische internationale Organisation ist und kann man auch sagen gewissermaßen die Mantelorganisation der Europäischen Menschenrechtskonvention und vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber zum Europarat, also manchmal, wenn ich mich frage oder wenn ich gefragt werde, wer gehört denn zu Europa und wer nicht, dann sage ich einfach den Europarat anschauen. Er hat natürlich ein sehr weites Verständnis von Europa, weil da ist dann Aserbaidschan dabei, Armenien, Georgien.
Kasachstan glaube ich auch, oder? Ich glaube sogar, dass die Europarat Mitglied sind. Aber was die EU und der Europarat gemeinsam haben, ist, dass die EU die Flagge geklaut hat vom Europarat. Weil dieses Sternenbanner war ja ursprünglich dessen Flagge und jetzt haben sie, glaube ich, so ein komisches grünes E reingegeben oder so, damit man es unterscheiden kann. Aber ansonsten ja, dann gibt es natürlich noch den Europäischen Rat, das ist der sogenannte Rat der Staats- und Regierungschefs, die machen eigentlich hauptsächlich grundsätzliche politische Beschlüsse, nicht wirklich rechtssetzender Natur. Und dann gibt es den Rat der Europäischen Union, das ist eigentlich ein nicht fixes Gremium, in dem die jeweiligen Fachminister aus den Nationalstaaten kommen und da gibt es verschiedene Formationen, Telekom, Transport, Energie zum Beispiel und Wirtschaft oder Sicherheit und je nachdem, wer betroffen ist, kommt da mit. Da können zum Teil auch mehrere Minister mitfahren, wenn die mit betroffen sind und müssen dann auch einheitlich abstimmen und dass das nicht immer der Fall ist, hat man ja in den letzten Wochen zwischen ÖVP und Grünen durchaus gemerkt, weil die es nicht geschafft haben, da einen Konsens herzustellen, was das Stimmverhalten im Rat betrifft.
Manchmal denke ich mir, vielleicht wäre es einfacher, wenn man einfach Räte dazu sagt, dann hast du einen Rat für Handel, einen für Wirtschaft, einen für arbeitsbezogene Fragen. Je nachdem, wer drin sitzt, hat ein anderes Gewand an oder es sind andere Menschen ja trotzdem dort, weil andere Minister. Also
ja, die EU spricht halt vom Rat und wenn man vom Rat spricht, dann meint man immer eben diesen nicht den Europäischen Rat, sondern den Rat der Europäischen Union. Jetzt hätte ich es selber verwechselt, eben den Ministerrat. Ja, man könnte natürlich auch die Ministerräte dazu sagen, aber es ist halt schon ein Gremium mit halt wechselnder Besetzung, so wird das gesehen und es ist insofern schon sinnvoll, weil das ganze institutionelle Vorspiel zum Rat, nämlich der Ausschuss der ständigen Vertreter 1 und 2 und davor vorgelagert die Antici und die Mertens-Gruppe, ja auch konstante Gruppen sind, wo eben die EU-Botschafter drin sind, im Fall vom ASTV-Coreper und bei den Mertens- und Anti-G-Gruppen und den RACs vor allem, hast du denn ja auch die Attachés
drin. Der RACs, ich kenne nur die RACs.
Die Ratsarbeitsgruppen. Die sind quasi dem Rat vorgelagert.
Da Ratsarbeitsgruppe.
Genau,
ich habe RACs verstanden. Dachte, ist das jetzt wieder für eine fancy Abkürzung, RAX?
Na, RAGS quasi. Die RAG ist die Ratsarbeitsgruppe und die RACs sind die Mehrzahl davon. Und da findet eigentlich auch der Großteil der Gesetzgebung statt in diesen Gremien, die dem Rat vorgelagert sind und wo sich dann eben die Attachés der ständigen Vertretungen in Brüssel, also das sind die Botschaften der Mitgliedstaaten bei der EU, und da gibt's, haben die Ministerien ihre Leute sitzen und die setzen sich dann in diesen Ratsarbeitsgruppen zusammen und palovern halt schon relativ viel von dem aus, was dann im Rat eigentlich nur noch durchgewunken wird. Und dann gibt's sogenannte A- und B-Punkte und je nachdem, ob etwas umstritten ist oder nicht, wird's dann noch tatsächlich im Rat abgestimmt oder es wird halt eben einfach unter einem als Gesetz gesehen. Ja, aber man könnte natürlich von Räten sprechen, aber es ist für die EU und alle anderen einfacher, wenn man einfach so tut, als wäre das ein Gremium, das man halt situationselastisch befüllt.
Weil bei der Welthandelsorganisation, da gibt es auch den Allgemeinen Rat, den General Council, und da sitzen aber immer wirklich auch physisch dieselben Personen drin, aber je nachdem, womit er sich befasst, beziehungsweise was er konkret tut, hat er andere Bezeichnungen, weil er ist dann gleichzeitig auch der Dispute Settlement Body beispielsweise, also das Streitbeilegungsorgan. Da sitzen physisch dieselben Vertreter, eben ständige Vertreter von jedem WTO-Mitgliedsland, aber sie haben andere Verfahrensregeln. Also im Hörsaal mache ich das dann immer so, dass ich sage, okay, jetzt ziehe ich da zum Beispiel meinen Pullover aus, habe nur noch das Polo an, bin dieselbe Person, aber das Organ hat einen anderen Namen und andere prozedurale Regeln und andere Aufgaben. Eben das eine Mal erledigt ist das Tagesgeschäft von der WTO, diskutiert da eben darüber, was weiß ich, wie die Auswirkungen von Zöllen sind, wie die Auswirkungen von einer Pandemie sind und dergleichen. Ein anderes Mal kümmert er sich um die Streitigkeiten zwischen WTO-Mitgliedern. Und das dritte Mal, da schaut er sich die Handelspolitiken von allen Mitgliedsländern an. Da ist es dann der Trade Policy Review Mechanism, also eben, dass man sich ständig ansieht, was konkret machen die einzelnen Länder und was könnten die Auswirkungen davon sein. Aber es sind immer dieselben Personen, also anderes Gewand, aber gleiche Personen. Und da ist es ein bisschen einfacher, sich zu merken. Beim Rat, weil da eben nicht Räte heißt, denke ich mir immer, ja okay, aber wenn ich dann zum Beispiel im Lehrbuch lese, das wird zum Beispiel vom Rat entschieden oder eben der Rat ist da dabei und dann frage ich mich immer, ja, aber wer konkret ist da jetzt zuständig? Weil das ist ja dann auch von Land zu Land unterschiedlich, weil ja nicht alle Länder dieselben Ministerien beziehungsweise überhaupt Ministeriengesetze haben.
Das heißt, entscheiden die Länder dann selber. Also die schicken halt hin, wen sie für richtig erachten. Oder? Und in dem Fall in Österreich muss das halt die Bundesregierung entscheiden, welcher Minister da zuständig ist fachlich.
Eben, weil da kann ja bei ein und derselben Frage von einem Land jemand kommen, der ein eigenes Umweltressort hat und ein anderes Land sagt, wir haben gar kein eigenes Umweltressort, bei uns ist es Teil vom Handel zum Beispiel oder von der Wirtschaft.
Es ist in Österreich auch immer wieder so, dass die Länder dabei sind im Rat, wenn sie inhaltlich betroffen sind, also dass da auch Ländervertreter drinnen sitzen. In Deutschland ist das natürlich noch häufiger. Da ist eigentlich der Bund dann teilweise überhaupt nicht zuständig und dann müssen sich die deutschen Bundesländer das ausmachen, wie sie sich da auf der EU-Ebene vertreten. Aber dass es solche Mäntelchen gibt, wo halt jemand mehrere Funktionen wahrnimmt, das hat man ja immer wieder. In Wien ist der Gemeinderat ja gleichzeitig auch Landtag zum Beispiel, der Bürgermeister auch Landeshauptmann. Aber beim Wiener Gemeinderat ist es tatsächlich dann so, dass das ist ja nicht eine Sitzung, sondern da wird dann die Sitzung vom Gemeinderat beendet und dann wird die Sitzung des Landtages eröffnet und die müssen natürlich auch im korrekten Format die Beschlüsse fassen, weil es kann ja ein Gemeinderat keine Gesetze erlassen und ein Landtag kann keine Verordnungen eines Gemeinderates machen. Und da muss man halt dann schon wissen, wie man es richtig macht. Und ich finde es immer spannend beim OGH, der hat auch so ein Mäntelchen.
Oberster Gerichtshof.
Ja, und ich verstehe nie ganz, warum man das eigentlich so gewählt hat, aber ich finde es immer sehr hübsch, weil dann ist der Oberste Gerichtshof als Oberpatentgericht, glaube ich, oder der Oberste Gerichtshof als Dienstgericht für die Richter und Staatsanwälte oder als Disziplinargericht für die Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter. Und dann formuliert man es aber auch immer so, der Oberste Gerichtshof als Disziplinargericht hat unter dem Vorsitz von blablabla Senatspräsident XY, ja, finde ich eigentlich irgendwie ganz nett, aber wirklich notwendig, weil ich meine, es steht dann auch nicht drin. Der Oberste Gerichtshof als Kassationsgerichtshof in Zivilsachen steht auch nicht drinnen, oder? Da ist er dann halt einfach Oberster Gerichtshof. Aber so sind es halt Mäntelchen, die er trägt, situationselastischerweise und ja.
Ganz kurz zu Kasachstan. Ich habe jetzt nachgeschaut, weil ich mir nicht ganz sicher war. Ich wusste es auch nicht auswendig. Kasachstan ist nicht beim Europarat dabei, aber es ist seit dem 1. Januar 2020 der 50. Ich lese nur vor von der Website des Europarats, die das Deutsche, die das Deutsch verwendet. Seit dem 1. Januar 2020 ist Kasachstan der 50. Mitgliedstaat der GRECO, also der Group of States Against Corruption oder der Groupe d'État contre la Corruption.
Dort haben sie den Vorsitz mal geführt, kann das sehen? Irgend sowas war da mal.
Das ist natürlich dann eine wunderschöne Schlagzeile, wenn man sagt, Kasachstan ist Vorsitzender der Gruppe der Staaten zur Korruptionsbekämpfung. Das ist dann sowas wie Saudi-Arabien ist in diesem und jenem Rat zur Gleichstellung der Frau, um daran zu arbeiten, dass die Frauen besser gestellt werden in einer Gesellschaft oder eben dann vielleicht Iran im Menschenrechtsrat oder Kuba im Menschenrechtsrat und dergleichen.
Die Internationale Antikorruptionsakademie hat auch ihren Sitz in Österreich. Da kann man sich auch fragen, wie passend das ist.
Und auch um die Korruptionsakademie stellen sich einige Fragen hinsichtlich ihrer Korruptionsbekämpfung beziehungsweise potenzieller Korruption unter ihren Mitgliedern, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. GRECO hat 50 Mitglieder, eben die 47 damals, 47 Mitglieder des Europarates. Heute ist ja eines weniger, Russland ist ausgeschieden. Russland, das war ja auch ein bisschen übrigens so eine Art Wettlauf. Da war ja dann die Frage, wird Russland zuerst rausbefördert oder sagen die, you can't fire me, I quit. Die beanspruchen für sich, sie sind freiwillig gegangen, bevor sie rausgeschmissen wurden. Der Europarat wiederum sagt, nein, ihr wurdet rauskomplementiert, weil ihr eben so eklatant gegen die Grundsätze des Europarats, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und allgemein vielleicht nicht einen anderen Staat mit einem genozidialen Angriffskrieg zerstören wollen. Das verträgt sich nicht ganz gut mit dem europäischen Gedanken. Darauf kommen wir dann eh vielleicht noch zu sprechen. Also im Moment sind es, das ist eben von 2020, so gesehen müssten es 49 sein. Ich weiß jetzt aber auch nicht auswendig, ob Belarus damals noch als Weißrussland bezeichnet. Da hat es ja auch dann später so eine Art, nicht Namensänderung, aber die Namensetikette hat sich verändert. Man hat ja dann irgendwann angefangen, nicht mehr Weißrussland zu sagen, weil das zu sehr klingt wie ein kleines Russland oder ein unteres oder minderes Russland oder ein Annex, ein Appendix zu Russland und hat ja dann angefangen, Belarus zu sagen. Vor allem seit den Protesten, um eben aufzuwerten, ist halt nicht nur der Appendix von Russland. Vielleicht wäre aus heutiger Sicht Weißrussland eh wieder die passendere Bezeichnung.
Zumindest fürs Regime, ja. Aber das kennt man aus anderen Ländern auch. Ich glaube, bei Osttimor war es dasselbe. Die haben dann auch begonnen, dass sie international nur als Timor-Leste, glaube ich, spricht man es aus, bezeichnet werden möchten, wenn sie nicht wollen, dass ihr Landesname ins Indonesische übersetzt wird.
Oder die Elfenbeinküste, die nicht mehr als Elfenbeinküste oder Ivory Coast bezeichnet wird, genau, sondern die international die eine Bezeichnung, die französische Côte d'Ivoire, für sich beansprucht, damit sie nicht assoziiert wird mit den Schätzen und Reichtümern, die von besonderem Interesse für Kolonialherren und andere Imperialisten sein könnten.
Aber Côte d'Ivoire ja Elfenbeinküste heißt.
Habe ich mich dann auch gefragt, aber so ganz blicke ich ja auch nicht immer durch. Die Türkei ist ja jetzt auch international nicht mehr Türkei, sondern Türkei, was ich gut nachvollziehen kann. Also wenn du als Staatsname etwas hast, was am Rest der Welt auch als Truthahn verstanden wird, verstehe ich gut, dass man dann im internationalen Kontext, und ich habe erst vor kurzem nachgesehen, auf der Website der Vereinten Nationen steht auch wirklich überall jetzt brav Türkei. Also das wird dann auch schon, da gibt es ein eigenes Komitee für die Namensgebung, weil ja dann natürlich solche Fragen stellen wie bei Nordmazedonien, dürfen die sich als Mazedonien bezeichnen, wenn dann aber Griechenland als bereits bestehendes Mitglied seinen diplomatischen Arm geltend macht und einen Staat findet oder genug Staaten findet, die mächtig genug sind, um zu sagen, wir wollen nicht, dass die als Mazedonien beitreten. Die waren ja bei der UNO relativ früh trotzdem Mitglied, eben im
Zuge der ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien.
Genau, former Yugoslav Republic of Macedonia, genau, so rum war es, ja. Also diese Namensgebungssachen sind ja auch nicht ganz ohne, aber jetzt sind wir schon weit weg. Ganz kurz möchte ich aber nur auf GRECO nochmal eingehen, also so wird es ja allgemein abgekürzt, das ist auch für Journalisten wichtig, weil ja GRECO, wenn die Berichte schreiben, zum Beispiel zu Österreich, dann ja immer schauen, wurden Empfehlungen zur Korruptionsbekämpfung umgesetzt. Also sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir zum Beispiel die Unabhängigkeit von Staatsanwälten gut garantieren oder eben den Schutz von Investigativjournalisten und dergleichen. Und darum sind ja die GRECO-Berichte für euch Journalisten wahrscheinlich oder hoffentlich auch von Interesse, um zu sehen, weniger, weil es irgendwie juicy ist, weil die meisten Menschen werden nicht mal wissen, was GRECO ist, dass man jetzt sagt, GRECO-Bericht, das und das, aber dass man zumindest schaut. Und das ist ja auch der Grundgedanke, dass Staaten wechselseitig darauf schauen, wie in den anderen Ländern Korruption bekämpft wird, ob sie ausreichend bekämpft wird. Und diese ganzen internationalen Organisationen sind ja relativ idealistisch und gehen von einem positiven Regierungs- und Staatsbild aus. Die sagen dann ja auch, die Staaten wollen grundsätzlich an der Korruptionsbekämpfung arbeiten. Und jedenfalls möchte ich noch ganz kurz vorlesen noch diese Pressemitteilung. Also somit wird eine Delegation Kasachstan an dem dynamischen Verfahren der gegenseitigen Bewertung und des wechselseitigen Drucks der GRECO teilnehmen. Und GRECO Selbstbeschreibung ist das Organ zur Korruptionsbekämpfung des Europarates. Ihre Aufgabe ist die Gewährleistung der Einhaltung und wirksamen Umsetzung der Antikorruptionsnormen der Organisation. Sie unterstützt die Staaten bei der Ermittlung von Mängeln bei den nationalen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und fordert sie zu den nötigen legislativen, institutionellen und praktischen Reformen auf. Weißt du, wer auch noch dabei ist? Neben Belarus, wo ich jetzt aber nicht weiß, ob Belarus noch immer dabei ist, Kasachstan und dann ist noch ein drittes Land dabei, die USA.
Ah, oh, schön. Ja. Ich glaube, wir wollten eigentlich über das EU-Parlament reden, Ralf.
Gut, aber ich habe jetzt trotzdem ganz kurz nachgeschaut. Representation limited as per the decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 17th March 2022. Also seit 17. März 2022 nur noch eine ganz, ganz beschränkte Mitgliedschaft. Also eben seit 2011 waren sie eigentlich Mitglied der Korruptionsbekämpfung, des Korruptionsbekämpfungsorgans des Europarates, seit 2022 eben aufgrund der Partizipation am russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine nur eingeschränkte Mitgliedschaft bei GRECO. Ist ja auch so ein Zeichen, um zu sagen, ihr gehört nicht wirklich zu uns, ihr wollt anscheinend auch gar nicht so zu uns gehören. Aber gehen wir vom Europarat zurück zur EU. Was sie auch noch gemein haben, ist natürlich das gemeinsame historische Erbe. Beides sind das Resultat des Endes vom Zweiten Weltkrieg und des Grundgedankens zu sagen, in irgendeiner Form müssen wir in Europa so zusammenarbeiten, dass wir nicht mehr, oder wir, dass die europäischen Staaten und Regierungschefs nicht mehr auf die Idee kommen, einander anzugreifen. Das ist der gemeinsame Grundgedanke. Zusammenarbeit, damit es keinen Krieg gibt und regionaler Menschenrechtsschutz. Du hast gesagt, du willst wieder über die EU reden.
Was willst du noch sagen? Was soll man denn über die EU reden? Du hast gesagt, es gibt zu wenig über das Europäische Parlament zu sagen, aber das finde ich eigentlich nicht.
Ah, das ist auch der Punkt, wo du ganz kurz unsere Korrektur anbringen kannst oder deine Korrektur anbringen kannst zum Nationalratswahlrecht. Aber ganz kurz, weil eben, was mir auch nicht so bewusst war, ist natürlich, weil man nicht so oft darüber nachdenkt, dass das Wahlrecht zum Europäischen Parlament schon jedes Land selbst macht. Also es gibt kein gesamteuropäisches Wahlrecht in dem Sinne, dass alle Länder das gleich machen müssen.
Bitte? Na, es gibt zumindest die Vorschrift, dass es ein Verhältniswahlrecht sein muss. Und deshalb war das Europäische Parlament gerade für die britischen Parteien immer interessant, weil die da halt auch reinkommen konnten, wenn sie im britischen Parlament keine Chance hatten, weil es da ein Mehrheitswahlrecht gibt.
Und aber auch nicht immer so. Die Briten haben das erst ab 1997 oder so akzeptiert. Die haben sich lange dagegen gestemmt, dass sie beim Europäischen Parlament und den dazugehörigen Wahlen das Verhältniswahlrecht akzeptieren müssen.
Ja, aber haben halt alle akzeptieren müssen. Mittlerweile sind die Briten wieder ausgetreten. Jetzt haben sie das Problem nicht mehr. Es war dann übrigens auch die Frage, wo die Menschen aus Gibraltar wählen dürfen. Und dann ist es auch bis zum EuGH gegangen und am Ende haben die Briten.
Bei den Niederlanden mit Aruba übrigens, da war genau dasselbe Problem, dass bei den Niederlanden, die wollten den Menschen in Aruba auch kein Wahlrecht zuerkennen. Und da, das war auch vom EuGH und auch da hat er gesagt, dass die Leute ein Wahlrecht haben.
Und man hat dann, ich weiß nicht, wie man es bei Aruba gemacht hat, aber Gibraltar hat man dann dem Wahlkreis in Cornwall zugeschlagen, weil das halt das südwestlichste ist in Großbritannien, was es so gibt. Und ja, die haben dann da mitgewählt. Also das Verhältniswahlrecht gibt es sehr wohl, oder? Aber die genaue Ausgestaltung ist dann wieder national. Also in Deutschland zum Beispiel hat ja auch das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es keine Prozenthürde gibt für die Wahl zum Europaparlament, weil die Prozenthürde aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes nur dazu dient, stabile Mehrheitsverhältnisse für eine Regierungsbildung bereitzustellen. Und da das im Europaparlament nicht notwendig ist, beziehungsweise der Einfluss der deutschen Abgeordneten nicht so groß ist, sagen Sie, brauchen Sie diese Prozenthürde nicht. Die gibt es in Österreich sehr wohl. Wir haben halt jetzt, glaube ich, haben wir jetzt 21 Mitglieder wieder. Ich weiß es gar nicht, die müssten auch schon, das passt sich immer der Bevölkerungszahl an. Und durch den Austritt von Großbritannien sind es dann tendenziell mehr geworden. Zwischendurch waren es mal wieder 19. Ich glaube, als wir gestartet sind, waren es so 21. Ich glaube, diesmal sind es wieder 21. Jetzt muss ich mich natürlich outen als jemand, der sich nicht ausreichend auf diese Folge vorbereitet hat. Ich entschuldige mich. Aber ich kann ja währenddessen, während der Ralf frenetisch googelt, ob es tatsächlich 21 sind.
Ich weiß diese Sachen auch nicht immer auswendig, weil das ist das Problem, weil sie sich dann und wann ändern. Ich meine, bei der EU ändert sich sogar die Gesamtzahl der Mitglieder, weil ich dann eben zur Vorbereitung nochmal ganz kurz in den gängigen Lehrbüchern nachgeschaut habe und dann lese ich immer wieder 28 Mitglieder, weil ich nicht immer die aktuellsten Ausgaben der EU-Rechtslehrbücher habe. Und dann habe ich gedacht, okay Ralf, immer 27, nicht 28. Es ist dazwischen was passiert. You remember. Und das könnte wieder passieren, weil manche wollen auch einen Öxit und einen Gerxit und einen Grexit. Aber wir hatten ja den Brexit dazwischen. Aber ich bin relativ lang noch dazwischen durcheinander gekommen und mir gedacht, sind es jetzt 28 oder 27 oder sind es 26 und es waren ursprünglich 27?
Also, ja, und ist Norwegen eigentlich jetzt auch dabei?
dieses Thema lassen wir jetzt mal kurz außen vor.
Tatsächlich ist auf dem österreichischen Beitrittsvertrag Norwegen oben, weil Norwegen ja mit Österreich und Schweden 1995 gemeinsam beitreten wollte. Nur da ist die Volksabstimmung dagegen ausgegangen. Das heißt, wenn man das Original des Beitrittsvertrags anschaut, dann ist immer das Königreich Norwegen mit oben, nur halt ist dieser Beitritt nie vollzogen worden, man hat ihn nur verhandelt.
Jetzt könnten wir ein Ratespiel spielen, nämlich wie viele österreichische Abgeordnete im Europaparlament man kennt. Ja? Weil das ist ja auch sowas. Damien Wolf und der Professor Filzmeier haben es beschrieben als, oder haben eben genannt, das große Wort Sekundärwahl oder eben Second Order Election.
Schickt den Opa nach Europa.
Ja, also als Abstellgleis, dass man noch einmal kurz zur Krönung oder in Österreich, aus österreichischer Sicht, zum Abstellgleis jemanden schickt nach Europa, obwohl das Europäische Parlament, darauf kommen wir noch zu sprechen, ja eigentlich sehr wichtig, ich will jetzt nicht sagen viel wichtiger ist als der Nationalrat, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre das eine bloße Quatschbude.
Aber früher hätte man solche Leute zum Volksanwalt gemacht.
Was ich interessant finde, wenn ich mir jetzt die gängigwertigen von 2019, also Funktionsperiode 2019 bis 2024 ansehe, da findet man zum Beispiel die Caroline Edtstadler.
Ja, Sachen gibt's, gell?
Ja, also wenn sie nicht Ministerin geworden wäre, wäre sie im Europäischen Parlament.
Naja, man hat sie ja dann damals sogar als Spitzenkandidatin gegen den Karas durchgesetzt. Du kannst dich nicht erinnern an den Beef.
Ja, den Beef, den wo dann alle gemunkelt haben, ob Ottmar Karas mit einer eigenen Liste antritt. Wie war das? Okay, glaube ich, hieß das? Oder wie wird er das genannt?
Es gab ja diese. Also auf seinem Plakat ist, glaube ich, ÖVP nicht vorgekommen beim letzten Mal.
Genau, und ich glaube, war das nicht okay für Ottmar Karas eben? Und dass man dann vielleicht so Team Ottmar Karas, wir leben ja auch in einer Zeit, wo dann die Einzelpersonen manchmal sich verselbstständigen, eine Liste zwar haben, aber offiziell oder gefühlt wählt man nur eine Person. Claudia Gamon, sag mal Gamon oder Gamon?
Gamon eigentlich, aber sie sagt jetzt mittlerweile selber Gamon, weil das niemand richtig aussprechen kann.
Also ist es auch nicht der Werner Amon oder Werner Amon?
Nein,
es
ist ja der Amon, weil er ein Ostösterreicher ist. In Vorarlberg heißt sie Gamon.
Ja, dann haben wir noch Teresa Bilowski, Alexander Bernhuber, Roman Haider, Hannes Haider, Ottmar Karas, Lukas Mandl, auf dem Foto ohne Bart, Georg Mayer von der FPÖ, Wolfram Pirchner, der ORF Wolfram,
ja,
Pirchner,
das wusste ich gar nicht. Das die ÖVP angetreten.
Evelyn Regner, die uns jetzt auch aktuell von SPÖ-Wahlplakaten entgegenlächelt. Christian Sagatz von der ÖVP, der hat nicht mal ein eigenes Foto, als einer von nur ganz wenigen. Warte mal, wer hat auf Wikipedia noch kein Foto? Alexander Bernhuber von der ÖVP hat auch kein Foto dabei. Christian Sagatz von der ÖVP hat keins. Barbara Thaler von der ÖVP hat keins. Und Angelika Winzig, die ja jetzt bekannter denn je ist, glaube ich.
Ja, weil sie sich so schlecht an ihre eigenen Abstimmungen erinnert.
Ja, kurz erläutern, weil du musst immer bedenken, bei all diesen Folgen, wir schmeißen da was hinein, aber das liegt an unserer Twitter-Sucht, dass wir circa, weiß nicht, 12 Stunden am Tag
naja, auf unserem Twitter-Account hängen. Dafür hätte man ZIP2 sehen müssen, aber es ist ja nicht jetzt wieder passiert auf Twitter. Sie hat ja, glaube ich, gesagt, es war ein Tippfehler bei diversen Abstimmungen und in der ZIP2 hat sie standfest behauptet, sie hätte auf eine gewisse Art und Weise nicht abgestimmt, obwohl es halt einfach auf der Webseite des Europäischen Parlaments dokumentiert ist, dass sie so abgestimmt hat. Aber ja, das muss die Frau Winzig selber wissen. Bin mir sicher, es wird ihrer Karriere keinen Abbruch tun.
Sie ist ja auch deswegen bekannt, weil sie auf ihren Plakaten, glaube ich, wird sie geschrieben, für welchen Ort, für irgendeinen bestimmten Ort macht sie dann auch, wird sie kämpfen in Europa, glaube ich. Ja.
Ne, hat sie nicht gesagt, für Oberösterreich oder?
Genau das, was man ja sagt, nein, in Europa sollst du nicht nur für deinen Wahlkreis kämpfen, in Europa sollst du nicht nur für dein kleines Dörflein kämpfen, sondern eben da bist du Abgeordneter des europäischen Gedankens gewissermaßen.
Ja, also so zynisch würde ich das jetzt auch wieder nicht sehen, weil man ist
im Endeffekt... In Brüssel zählt für mich nur eines, Oberösterreich. Okay, es war doch nicht nur ein Ort, es war... Aber naja, aber
trotzdem. Man wird ja von den Leuten gewählt, die einen wählen und man hat... Und jetzt zu sagen, man darf aber nicht nur die vertreten, ist dann halt schon, finde ich, immer ein bisschen politischer Zynismus. Die müssen an das größere Ganze denken und bla bla bla. Wir leben in einer Demokratie, die Leute sollen an das denken, wofür sie gewählt wurden. Aber das ist eine Geschmackssache. Sie wird natürlich auch nicht in Oberösterreich gewählt, weil es bei der EU-Wahl nur einen einzigen Wahlkreis gibt und der umfasst das ganze Bundesgebiet.
Ich möchte die weiteren Abgeordneten der Vollständigkeit halber trotzdem auch nennen. Andreas Schieder von der SPÖ, der zweitjüngste Kandidat, Spitzenkandidat in Österreich übrigens, was ich ganz witzig fand, weil ich weiß es auch nur deshalb, weil er ein Reel gemacht hat, wo er sagt, ich als zweitjüngster Kandidat möchte jetzt wissen, was andere junge Menschen so über Europa wissen und ist dann eben herumgegangen, hat mit Menschen gesprochen. Ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass man in die Kategorie alter weißer Mann fällt, dass man damit ironisch umgeht, anstatt sich ständig aufzuregen, man wird altersdiskriminiert und was weiß ich.
Hello
ich
Fellow witzig. Kids.
Genau, das Meme mit dem Hello Fellow Kids, mit dem Skateboard und der, wie heißt der Schauspieler eigentlich?
Steve Buscemi.
Ah, was du alles immer weißt, aus der Hüfte geschossen. Simone Schmidbauer von der ÖVP, Günther Siedl, Monika Warner von den Grünen, Günther Siedl ist von der SPÖ, dann natürlich Harald Wilimski, Das finde ich auch immer so ein wunderbarer Gegensatz. Du magst Europa nicht, du willst raus, aber du bist trotzdem im Europäischen Parlament und er ist ja nicht der Einzige, der so denkt und dann eben dort ist. Genauso wie die Brexiteers, also der Nigel Farage, der ist ja dort gewesen, hat über das geschimpft, hat sogar geschafft, dass man rausgeht, aber gleichzeitig war er dann dort. Also das ist dann gewissermaßen die alte Frage, kann man die Demokratie demokratisch abschaffen oder eben hält ein Parlament es aus, wenn dort Menschen sitzen, die eigentlich das Parlament am liebsten auflösen wollen würden und die EU vielleicht ganz auflösen oder zumindest radikal umbauen, dass sie ein reines, das ist ja ein bisschen so eine Wunschvorstellung auch von der ÖVP oder auch AfD, dass sie wirklich ein reines Wirtschaftsbündnis ist.
Du hast jetzt ÖVP statt FPÖ gesagt.
Oh, das sollte ich jetzt natürlich nicht. Die ÖVP ist natürlich noch immer, wenn auch weniger als früher, eine Europapartei, während die FPÖ, man kommt dann irgendwann im Alter, das ist so meine große Sorge, mit den Buchstaben durcheinander. Also ich entschuldige mich hiermit bei der ÖVP. Die FPÖ, die dann eben dort sitzt, die Europäische Union radikal umbauen möchte. Sie sagt ja nicht, dass sie gar nicht zusammenarbeiten möchte, aber sie sagt, es soll ein reines Wirtschaftsbündnis sein, so wie ein Freihandelsabkommen vielleicht innerhalb Europas. Maximal eine Zollunion, aber jedenfalls nicht in irgendeiner Form ein politischer Zusammenschluss. Darauf kommen wir noch vielleicht zu sprechen. Dann Thomas Weitz von den Grünen, der ja auch auf der Liste jetzt ist, wo manche gesagt haben, ob er nicht Spitzenkandidat sein bzw. werden sollte. Sarah Wiener von den Grünen, von der hat man auch ein bisschen was gehört. Was war da? Was war mit Sarah Wiener? Weil ich frage das ja deswegen. Kocht. Ja, sie kocht, ja. Sie kocht professionell und öffentlichkeitswirksam, ja. Und als letzte, damit ich sie auch genannt habe, Bettina Wollert von der SPÖ. Jetzt haben wir alle offiziellen Abgeordneten. Und wer sitzt statt? Ist die Claudia Gamon noch dort?
Sie ist schon noch Mitglied des Europäischen Parlaments, ja, aber sie ist jetzt auch gleichzeitig Vorsitzende der NEOS Vorarlberg und wird wahrscheinlich im Oktober in den Landtag einziehen, wenn die NEOS den Wiedereinzug schaffen.
Ah, und das muss ich noch sagen, genau, bei der Caroline Edtstadler, sie ist ÖVP-Delegationsleiterin nach der Wahl von Ottmar Karas zum Vizepräsidenten. Vizepräsident gibt es ja mehrere, das muss man dabei auch bedenken, aber er ist ja, glaube ich, der erste Vizepräsident.
Genau. Jedes Mitgliedsland hat einen Vizepräsidenten, aber er ist der erste, also er ist der vizigste Vizepräsident von allen Vizepräsidenten.
Genau, und für sie ist eben der Christian Sagartz nachgerückt für die Caroline Edtstadler, damit ich das ganz kurz der Vollständigkeit halber auch so habe. Also wir haben wirklich alle aufgezählt. Und was auch, und das wird auch immer wieder betont, was man dabei auch bedenken muss, bei diesen Wahlen, man wählt keine europäischen Parteien, weil die gibt es nicht. Also man wählt jetzt nicht die europäischen Grünen und hätte jetzt eine Liste, wo man Menschen aus ganz anderen Ländern wählen kann, sondern man wählt schon Menschen aus dem eigenen Land, was eben der Grund ist, warum zum Beispiel die Frau Winzig dann für sich beansprucht, für Oberösterreich in Europa zu kämpfen oder eben auch, also die ÖVP plakatiert auch damit, Wien und Wiener Interessen zu schützen im Europäischen Parlament. Also das ist rein psychologisch natürlich nachvollziehbar, weil Europa, das ist so ein abstrakter Gedanke, das holt jetzt auch nicht jeden ab, zu sagen, ja, wir in Europa, die EU, am Ende des Tages ist es natürlich tief in unserer menschlichen Psyche verankert zu denken, zu sagen, es geht mir um meinen Bezirk, um meine Region, vielleicht um mein Land, also mein Bundesland oder eben das Land als solches, aber jetzt da diese gesamteuropäischen Interessen, das ist dann vielleicht schon sehr abstrakt, weil das kennt man ja genauso umgekehrt auch aus den USA, wo man sagt, die in Washington und bei uns ist es halt die in Brüssel. Wie nennt man denn das eigentlich, dass man immer auf eine Ebene höher alles abschiebt und alles Schlechte nach oben schiebt und das Gute für sich beansprucht?
Oh, keine Ahnung, es gibt sicher irgendeine gute politikwissenschaftliche Theorie dazu, die wir leider nicht kennen.
Aber ich habe mal sekundär von ihr gehört, aber ich weiß jetzt eben nicht, wie sie heißt. Aber es gibt wirklich eine dieser, es heißt nicht Whitewashing, aber irgendwie so eine, ich habe es mal gelesen beim Lorenz Enser Jedernastik, aber ich kann sie jetzt nicht benennen, aber es gibt eine.
Dass wir wählen übrigens 20 Mitglieder des Europäischen Parlaments, ich habe jetzt kurz nachgeschaut.
Gut. Und gegenwärtig sind 705 in Summe. Es waren mal 751.
Das war ein super Kompromiss. Da haben irgendwie die Polen, glaube ich, damals herumgezockt, weil sie unbedingt so und so viel wollten. Die wollten ja auch einmal, dass sie so viele EU-Parlamentssitze kriegen, wie sie Einwohner hätten, wenn der Zweite Weltkrieg nicht stattgefunden hätte oder so irgendwas. War natürlich auch schwierig. Und am Ende hat man sich dann irgendwie darauf geeinigt, dass die Polen diesen einen Sitz, den sie unbedingt wollten, mehr bekommen. Und dass man dann einfach statt 750, 751 macht und der 51 ist quasi der Präsident. Man hat den halt dazu gerechnet. Ja. So entstehen politische Kompromisse.
Weißt du, wie der Unterschied ist in der Behandlung des Präsidenten zum Präsidenten vom Nationalrat? Gibt es da einen ganz elementaren Unterschied?
Puh, na, müsste ich mal anschauen. Aber ich meine, der Präsident des Nationalrats hat natürlich schon ein sehr großes Pouvoir. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß auch nicht, ob man den Präsidenten des Europaparlaments zum Beispiel abwählen kann. Der Präsident des Nationalrats ist oberstes Organ der Vollziehung in Ansehung der Verwaltungsagenten, die er im Rahmen der Parlamentsdirektion zu besorgen hat. Er ist eigentlich unabsetzbar und unversetzbar, wie man bei den Richtern sagen würde. Also man wird ihn eigentlich bis zur nächsten Gesetzgebungsperiode nicht los, außer man ändert die Geschäftsordnung und dafür braucht man 2/3 Mehrheit. Ja, der ist schon sehr mächtig, hat das Hausrecht, ne?
Also, hast du den Newsletter von Georg Renner gelesen darüber, wie wichtig es ist, dass gerade als der Präsident vom Nationalrat eine möglichst verantwortungsbewusste Person sein muss?
Nein, ich habe ihn nicht gelesen, aber ich glaube, darin sind wir uns wohl einig, dass das gut wäre, wenn es so wäre. Na, leider Gottes ist der Präsident des Nationalrates der laut Umfrage unbeliebteste Politiker in Österreich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Zumindest in den Vertrauenswerten ist er ganz unten noch vor Lena Schilling, also noch unter Lena Schilling in diesem Ranking, je nachdem, was man da als vorne und hinten ansehen möchte. Aber da möchte man eigentlich ganz oben sein, ja, in Sachen Vertrauen. Gerade der Nationalratspräsident sollte das natürlich sein, ja.
Ja, hätte die Ware, ja. Da wird man wohl den Ansprüchen nicht ganz gerecht.
Ja, und da sieht man auch, wenn Institutionen erodieren, dass das natürlich ganz, ganz fatal ist, weil ich war jetzt eben in Seckau beim Pfingstdialog und bei einem, das ist nicht Panel, hieß es da nicht, weil man hat da auch parallel sogenannte Insieme-Gruppen beim Pfingstdialog in Seckau. Und bei solchen Insieme-Gruppen kommt man eben zusammen und soll auch miteinander sprechen, damit es nicht immer diese Art Frontalunterricht, das haben ja Panels manchmal so an sich, da sitzen Menschen oben und der Rest darf brav zuhören. Aber eben, um das ein bisschen aufzubrechen, hat man diese Insieme-Gruppen, da sitzt man oft im Kreis und jeder trägt ein bisschen was bei. Und ein Schlüsselsatz ist mir in Erinnerung geblieben, das war eben, dass man so lange an die Demokratie glaubt, bis man mit ihr zu tun hat, beziehungsweise bis man in seinem Land selbst eine hat. Also diese beobachtbare Entwicklung, dass die Länder, die für Demokratie kämpfen, dann natürlich ein paar Jahre später eine gewisse Ernüchterungsphase durchlaufen, wo sie merken, Moment einmal, jetzt ist trotzdem noch immer nicht alles wundervoll und alles gelöst, weil wir eine halbwegs funktionierende Demokratie haben, wenn überhaupt. Und meine Sorge ist ja, dass das auch bei manchen Ländern passieren wird oder eben auch schon passiert ist, die der Europäischen Union beigetreten sind. Also die in den 90er Jahren in der Transitionsphase von ehemaliger realsozialistischer Staatsform hin zu Markt und liberale Demokratie und dann auch Beitritt zur Europäischen Union und dann irgendwann so eine Ernüchterungsphase durchlaufen haben und auch durchlaufen und dann vielleicht überhaupt dem ganz entsagen, ich gebe nur zu bedenken, zum Beispiel Ungarn, die dann auch dezidiert sagen, sie sind eine illiberale Demokratie und das gar nicht als negatives Label, sondern als positives Label framen, weil sie sagen, liberal ist für uns LGBT-Rechte, Zersetzung der Familie, alles was schlecht ist und illiberal heißt, wir sind zwar demokratisch, aber wir wollen all diese bösen LGBTIQ-Rechte und was es nicht sonst noch alles an Kulturkampfbegriffen gibt, dass wir das eben nicht wollen.
Ja, diese Phase der Ernüchterung gibt es eigentlich in fast allen Staaten, die aus irgendeiner Diktatur herauskommen. Und diese Phasen sind eigentlich ja immer die kritischen Phasen, weil es da relativ schnell wieder zurück in die Diktatur gehen kann, wie man ja auch in der Vergangenheit immer wieder bemerkt hat, unter anderem auch bei Staaten des arabischen Frühlings. Das ist Gott sei Dank, muss man sagen, in Osteuropa eigentlich kaum eingetreten, wenn man jetzt von diesen genannten Ausnahmen absieht. Also diese Fieberphasen sind meiner Meinung nach überstanden. Wie hat der slowakische Despot geheißen? Da war ja auch so ein Präsident, der dann ewig nicht abgetreten ist. Und also erst als der gestorben ist, hat sich das Ganze dann einigermaßen normalisiert.
Das ist mir jetzt sehr peinlich, weil ich habe ja gerade eine Podcast-Folge in meinem anderen Podcast zur Slowakei aufgenommen, wo es genau ging um die Wiederbelebung des slowakischen Nationengefühls in der Slowakei. Aber es fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, aber eben.
Du kannst das gern googeln, während ich irgendwas anderes ist. Ah ja, ich kann ja kurz das Erratum anbringen zur Nationalratswahl.
Ja, bitte.
Weil wir ja mal über das Wahlrecht gesprochen haben und eine Hörerin betont, ja, wir haben Frauen da draußen, danke fürs Zuhören.
Danke auch für die Mails als Rückmeldung von vor 2 Folgen, wo ich gefragt habe, ob wir überhaupt gendern müssen, weil wir hatten kurz den Eindruck, wir werden überproportional viel von Männern gehört, weil die Männer immer die sind, die da Mails schreiben oder auf Twitter Rückmeldungen geben und sagen, ja, eigentlich ist es so und so. Es ist anscheinend einfach nur so, dass die Männer überrepräsentiert sind im Besserwissertum. Wir sind ja schon Besserwisser und die wissen es manchmal noch besser, was aber trotzdem jetzt keine Kritik sein soll, sondern bitte immer nur her mit besser, Besserwissertum. Aber deswegen war der Eindruck bei uns entstanden, dass vielleicht gar keine Frauen oder nur sehr, sehr wenige zuhören. Und da haben wir dann sehr viele Mails, oder sehr viele, aber einige Mails bekommen, wo uns gesagt wurde, nein, es hören auch Frauen zu.
In diesem Fall hat eine Frau zugehört, die es wirklich besser gewusst hat. Und tatsächlich ist es ja so, dass es Reststimmenverfahren auf Landesebene, zum Beispiel eben in Vorarlberg, gibt. Auf Bundesebene ist es ein bisschen anders. Also um noch einmal kurz auszuholen, man hat ja verschiedene Ermittlungsverfahren, wo dann erst in untergeordneten Regional- oder Landeswahlkreisen Stimmen ermittelt werden und dann übergeordnet auf Bundesebene noch einmal die Reststimmen vergeben werden. Aber tatsächlich ist es so bei der Nationalratswahlordnung, dass man zwar Stimmen vergibt und also Mandate vergibt nach Stimmen auf der regionalen Landeswahlkreisebene, dass man dann aber im dritten Ermittlungsverfahren auf Bundesebene so tut, als hätte das gar nicht stattgefunden und einfach noch rund alle Stimmen an die Parteien vergibt und das dann tatsächlich auch die letztendliche Mandatsverteilung ist und die Ermittlungsverfahren 1 und 2 eigentlich nur dazu dienen, die Mandate innerhalb der Parteien auf Regionen und Länder zu verteilen. Während das eben im Vorarlberg anders ist, wo tatsächlich die Stimmen, die im ersten Ermittlungsverfahren auf den Bezirkswahlkreisen vergeben werden, im zweiten Ermittlungsverfahren im einzigen Landeswahlkreis nicht mehr zur Berechnung kommen. Das heißt, man zieht die wirklich ab und das Reststimmenverfahren vergibt dann die Restmandate anhand der Reststimmen noch rund.
Genau, also kurz dieses Erratum zum österreichischen Wahlsystem.
Und danke für den Hinweis.
Ja, danke für alle guten Hinweise. Die anderen, ja, auch okay. Jetzt weiß ich nicht, meinst du wirklich die Staatspräsidenten der Tschechoslowakei?
Nein, von der Slowakei, nicht der Tschechoslowakei.
Nein, übrigens, ich dachte,
ich habe vorher nachgeschaut, das Präsidium des Europaparlaments wird in der Hälfte der Periode neu gewählt. Das ist auch wieder so ein klassischer Kompromiss. Das wird dann halt ein Italiener oder ein Spanier, je nachdem, wer halt irgendwie in der Kommission nicht wahnsinnig toll vertreten ist. Und dann machen sich die das halt aus. Deshalb, die haben 2,5 Jahre Funktionsperioden und dann wird neu gewählt.
Weil ich dachte, du meinst vielleicht einen tschechoslowakischen ehemaligen Staatschef, der da vielleicht noch was aufgehalten hätte. Das ist nämlich auch interessant. Die haben sich ja 1993 aufgelöst, aber es war eine sehr, sehr sittliche Trennung in Tschechien und die Slowakei, weil man einfach gesagt hat, man trennt auch das Staatsvermögen einfach nach dem Verteilungsschlüssel entsprechend der Bevölkerung auf und einfach gesagt, Tschechien bekommt von allem mehr oder weniger das Doppelte, weil auch die Bevölkerung aus Tschechien doppelt so groß war. Und auch wenn es zum Beispiel, da geht es ja immer, wenn ein Staat sich auflöst, darum, wer bekommt die Botschaften, wer bekommt das Militärgerät, wer bekommt die Kasernen, wer bekommt sonstiges Kriegsmaterial, Panzer und dergleichen, das eben mobil ist, weil das Nicht-Mobile, da weiß man, das bleibt einfach dort, wo der Staat ist, der neu entsteht nach einer Trennung. Bei Mobilen muss man natürlich einen Schlüssel finden, wer bekommt wie viele Panzer, wer bekommt wie viele Artilleriegeschütze und dergleichen. Und da hat man einfach den Schlüssel 2:1 genommen, eben weil Tschechien eine annähernd oder ungefähr doppelt so große Bevölkerung hatte.
Mecia, habe ich gemeint.
Ah, Wladimir Mecia.
Ich zitiere Wikipedia, wenn wir schon dabei sind. Bitte. Gleichzeitig darum wurde Mecias Regierungsstil, insbesondere während seiner dritten Regierung 94 bis 98, als autokratisch und nationalistisch kritisiert. Außenpolitisch geriet die Slowakei unter Mecia zunehmend in Isolation zur EU und zur USA.
Aha, weil mein Wikipedia-Eintrag hat da jetzt den Michael Kovac für den 2. März 1993 bis zum 2. März 1998.
Da war Mecia, glaube ich, dann Ministerpräsident und nicht mehr Staatspräsident, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ah, das heißt, es geht ja nicht um den Präsidenten, sondern den Regierungschef.
Ja, der hat da ein bisschen gewechselt.
Ah, okay. Das ist nämlich auch immer so eine Sache, dass natürlich, wenn wir jetzt zurückgehen zum Europäischen Parlament, da kann man ja auch immer wieder Abstufungen treffen, wie prominent ist die Rolle des Präsidenten und wie prominent ist die Rolle des Regierungschefs und wie prominent ist die Rolle des Parlaments, weil das Europäische Parlament ist ja jetzt kein, um darauf zurückzugehen, kein reines Abnicker-Parlament, wie es ja in vielen de facto diktatorischen Staaten, de jure vielleicht präsidentiellen Systemen der Fall ist. Aber es ist jetzt auch kein Parlament, das sich vergleichen ließe mit dem Vereinigten Königreich.
Es hat natürlich so seine eigenen Abläufe und Traditionen und auch Entwicklungsschritte durchgemacht und das Parlament muss ja die Kommission bestätigen. Das war früher teilweise einfacher als dann später, weil das Parlament natürlich auch selbstbewusster geworden ist und auch Kompetenzen dazugekommen hat über die Jahre. Und man hat dann auch immer wieder Kommissare, Kommissarinnen nicht oder halt eben nicht zu Kommissaren und Kommissarinnen gewählt, sondern hat ihnen die Zustimmung verweigert, die vom Europäischen Rat vorgeschlagen wurden. Ja, es gibt eben diese Halbfunktion im Vergleich zu nationalen Parlamenten, die das EU-Parlament innehat. Das wählt die Regierung nicht, sondern es kriegt sie halt vorgeschlagen und bestätigt sie. Gut, das gibt es in anderen Staaten auch. Aber es hat zum Beispiel eben auch kein Initiativrecht, sondern das Initiativrecht liegt bei der Kommission und die kann Gesetzgebungsakte vorschlagen und Rat und Parlament müssen dem dann zustimmen. In Wirklichkeit ist es halt oft so, dass das etwas hin und her geht oder dass auch die EU-Staaten manchmal etwas vorschlagen, wo dann die Kommission halt formal übernimmt oder auch das Parlament sich meldet und sagt, wir hätten gern das und dann sagt die Kommission, okay, wir schauen, dass wir irgendeinen Kompromiss herbringen. Und wenn dann dieses Gesetzgebungsverfahren läuft, dann läuft es ja zwischen diesen drei Punkten im sogenannten Trilog zwischen Parlament, Kommission und Rat und man versucht halt irgendwas zusammenzubringen.
Genau, es ist aber jetzt nicht der Lawmaker als solcher oder der Gesetzgeber, weil in Österreich sagen wir immer der Gesetzgeber.
Es ist halt ein sehr verhandlungsgetriebenes Gewerbe und angesichts der Tatsache, dass da halt wirklich viele unterschiedliche Parteien, Ideologien, Nationalstaaten zusammenkommen und einen gemeinsamen Kompromiss finden müssen, ist das halt auch angebracht. Oder? Ich meine, das hat natürlich auch jeder andere Interessen. Oder? Was ist Österreichs Position zum Fischfang im Mittelmeer? Wir haben de facto keine. Oder? Aber
wir haben aber eine Seerechtstradition. Auch als Landlocked Country, das möchte ich schon betonen, wir hatten zum Beispiel einen Richter am Internationalen Seegerichtshof, den Helmut Türk, der nicht verwandt ist mit dem Volker Türk, eben dem höchsten Repräsentanten der Vereinten Nationen in Sachen Menschenrechte. Aber der Helmut Türk war Richter für Österreich beim Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Also auch als Landlocked Country mit einer ursprünglichen Seerechtstradition. Wir waren ja mal trotzdem Wir waren keine Seemacht, aber zumindest eine Seefahrernation, kann man vielleicht auch nicht
Österreich
sagen.
Österreich-Ungarn hat die fünftgrößte Marine der Welt gehabt.
Oh, na dann waren wir vielleicht eher eine Seemacht und wussten es nur nicht. Aber wir haben eine gewissermaßen schon nicht zu verneinende völkerrechtliche Seerechtstradition, die sich bis heute hält. Das möchte ich auch nur ganz kurz einwerfen.
Wobei das Schifffahrtsregister mittlerweile geschlossen ist und man nur noch Yachten anmelden kann in Österreich. Weil nach dem Vertrag von Barcelona...
Weiß ich nicht.
19 irgendwas, schlag mich tot, dürfen auch Binnenstaaten ja. Seeschifffahrt betreiben, weshalb die Mongolei ja so eine große Flotte hat, weil die halt so ein klassisches Land ist, wo man einfach, wie nennt man das, outflaggt, oder wo man halt einfach seine Schiffe mit unter dieser Flagge fahren lässt, weil es günstiger ist. Und das könnte Österreich natürlich auch machen, aber es gibt natürlich mittlerweile große Rechtsvorschriften von Seiten der Europäischen Union, was die Schifffahrt betrifft. Und da sagt Österreich, das ist für uns zu aufwendig, das immer ins nationale Recht zu übernehmen, weil es eben auch keine Cargo-Schifffahrt unter österreichischer Flagge mehr gegeben hat, weil es aus Kostengründen eigentlich keiner mehr macht. Und es gibt eigentlich nur noch Yachten im Mittelmeer oder sonst wo, die österreichische Flagge haben. Die dürfen bis zu einer gewissen Länge österreichische Schiffe sein. Heimathafen ist jeweils Wien. Und die können auf hoher See fahren. Die Schweiz hat zum Beispiel auch eine Zeit lang eigene Schiffe gehabt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ich glaube, 50er, 60er Jahre haben die tatsächlich eigene Reederei aufgemacht.
Ja. Die Notwendigkeit einer Flagge ist ja vor allem deswegen da, weil erstens kein Schiff darf ohne irgendeiner Flagge da draußen auf den Weltmeeren unterwegs sein, weil man muss ja irgendwo zuordnen können. Also das ist jetzt nicht wie beim Fahrradfahren, wo man ohne Nummernschild durch die Straßen fährt und die Leute sich dann aufregen und sagen, die können da alle bei Rot fahren und man kommt nicht mal drauf, wer das war, weil sie keinen Nummerntafel haben. Man braucht gewissermaßen die Flagge als Nummerntafel, um ein Schiff zuzuordnen. Und da gibt es natürlich immer das Flaggenprinzip, je nachdem, zu welchem Staat man gehört. Aber, und um ganz kurz mit diesem Mythos aufzuräumen, auch auf hoher See gelten Gesetze. Nur die Frage ist eben, entweder, dass man sagt, man das Recht des Staates, unter dessen Flagge ein Schiff da unterwegs ist, oder natürlich vor allem bei strafrechtlichen Fragen hat man trotzdem Anknüpfungspunkte. Also wenn jetzt auf einem Schiff, das unter der Flagge der Mongolei auf hoher See ist, dann ein US-Amerikaner einen Deutschen verprügelt oder umgekehrt, nur um irgendein Lehrbuchbeispiel da jetzt herbeizuzaubern oder zu zimmern, dann gibt es natürlich trotzdem Anknüpfungspunkte, weil man hat ja trotzdem die Zugehörigkeit, dass man sagt, gut, der eine ist der Täter, der andere ist das Opfer und je nachdem machen sich die Staaten dann aus, welcher zuständig sein soll von den drei.
Der Staat muss das auch für seine Schiffe, die unter seiner Flagge fahren, auch regeln. Also in Österreich gibt es ja auch ein Seeschifffahrtsgesetz, wo ganz klar drinnen steht, welche Aufgaben der Kapitän hat und der kann dann auch durchaus Zwangsgewalt setzen. Und es gibt auch im Strafrecht Meuterei in österreichischen Flugzeugen und auf österreichischen Schiffen als Straftatbestand.
Das ist aber wieder mal wunderschön. Ich glaube aber zum Beispiel, dass der Kapitän die Leute vermählen kann, das ist wirklich auch ein Mythos, soweit ich es weiß. Also weil man da oft sagt, ja, auf hoher See und dann wird man vermählt. Das ist, glaube ich, nur symbolisch. Ich glaube, das hat in den meisten Fällen keine Rechtswirkung.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es das in manchen Staaten noch gibt, weil da halt auch, wie soll ich sagen, so diese Zwangslage aus alten Zeiten hineinspielt, dass man halt...
Eine Notehe.
Genau.
Und wenn das Schiff schon untergeht, dass man sagt, man möchte wenigstens als verheiratetes Paar sterben und ja, dann gibt es ein Notverehelichungsrecht. Aber das ist ja dann auch nur symbolisch, weil es wäre auch interessant, ob man dann sagen kann, ja, aber wir haben ja nur geheiratet, weil wir dachten, wir gehen da unter. Wäre vielleicht ein Auflösungsgrund für eine Ehe, wenn man sagt, naja, wenn ich es mir nüchtern überlegen hätte können, nicht auf der Titanic, sondern auf der, wie ist die Icon of the Seas und alles läuft gut und da hätte ich es nicht gemacht, aber da dachte ich mir, na, bevor ich da jetzt den Rest meines Lebens in der Hölle alleine schmore, dann möchte ich wenigstens heiraten, damit ich knapp vor dem Tod noch als verehelichter Mann in den Hades hinabgleite.
Vielleicht ist die Notehe ja weniger auf sinkende Schiffe als auf platzende Fruchtblasen zurückzuführen. Aber ich sehe jetzt im österreichischen Seeschifffahrtsgesetz nichts zur Verehelichung, aber es gibt da im Seeschifffahrtsgesetz nochmal eigene Straftatbestände, auch wie den Seeraub, das Seeräubertum, die Nötigung eines Vorgesetzten, die Misshandlung eines Vorgesetzten, Meuterei im Schiffsdienst, Verweigerung des Gehorsams, Missbrauchs der Gewalt durch den Vorgesetzten und Pflichtverletzung in Beziehung auf Schiffsurkunden und die Missachtung behördlicher Anordnungen.
Es kann natürlich aber auch sein, dass es in anderen Ländern ein Verehelichungsrecht des Kapitäns gibt und dann kann sich im Rahmen des internationalen Privatrechts die Frage stellen, ob das eine Ehe ist, die in Österreich anerkannt wird, die eben auf hoher See geschlossen wurde mit einem Kapitän, einer Kapitänin in schöner Uniform, der dann eben, während man da auf dem Ozean dahin schippert, einen wunderschönen Sonnenuntergang hat, dann die Leute fragt, ob sie jeweils den Rest ihres Lebens mit dem jeweils anderen Partner, / Partnerin verbringen wollen. Und dann kann sich vor einem österreichischen Gericht, wie es ja auch jetzt oft der Fall ist, die Frage stellen, ob das eine Ehe ist, die man anerkennt, wenn sich zum Beispiel auch Scheidungsfragen stellen oder Güterverteilungsfragen stellen oder in Österreich nicht der Fall, weil wir ein anderes Besteuerungsrecht haben, aber in Deutschland zum Beispiel wäre das ja eine Frage, weil da hat man ja dieses Haushaltseinkommen, das besteuert wird, warum es sich auch steuerlich eher auszahlt zu heiraten, während es in Österreich keinerlei Auswirkungen hat. Also da gibt es jetzt keine Gesamtbesteuerung von beiden Eheleuten, dass dann zum Beispiel derjenige, der mehr verdient, dadurch, dass der Partner, die Partnerin weniger verdient, dann vielleicht weniger Steuern zahlen muss. Bei uns ist das ja trotzdem ein stark individualisiertes Steuersystem.
Das ist auch vernünftig, so wenn du mich fragst.
Man soll ja aus Liebe heiraten und nicht aus Gründen der Finanz.
Kurzer Ausritt noch ins Eherecht, weil ich das vor kurzem nochmal gelesen habe und sehr spannend gefunden habe. Es gibt hat da eigene Übergangsbestimmung gegeben zu Beginn der Zweiten Republik für Menschen, die aufgrund der Nürnberger Rassegesetze nicht heiraten konnten.
Also durften?
Ja, durften und de facto auch nicht konnten. Da wurde quasi eine Ehevermutung, eine legale geschaffen und die Leute konnten sich melden und konnten diese, wenn sie zum Beispiel nur kirchlich geheiratet haben oder wenn die jetzt katholisch waren, aber irgendwie die Großmutter war Jüdin oder was auch immer, dann hat man vielleicht nicht heiraten dürfen, aber man hat halt diese kirchliche Ehe geschlossen, die aber im Dritten Reich keine zivilrechtliche Wirkung mehr hatte, anders als in der Ersten Republik. Und dann hat man diese Ehen staatlicherseits anerkannt. Und da ist es, glaube ich, auch oft darum gegangen, wenn dann ein Ehepartner verstorben war, dass man halt einfach diese Ehe nicht im Nachgang noch einmal schließen konnte, oder zivilrechtlich jetzt vor den Behörden der Zweiten Republik. Und deshalb hat man halt auch im Hinblick auf Witwenpensionen und Ähnliches, nehme ich immer schwer an, diese Regelung gewählt, dass halt einfach auch ein Ehepartner dann sagen konnte, ich habe eigentlich diese eheähnliche Gemeinschaft gehabt und habe halt aus rassistischen Gründen nicht heiraten dürfen. Aber finde ich spannend, dass man dann solche Regeln trifft. Aber vielleicht sollten wir trotzdem wieder zurückkommen zur Europäischen Union.
Und nun, das, was du gesagt hast, vielleicht ganz kurz in einen Satz zusammenzufassen, also eine zwischenmenschliche Ehe nachträglich aufgrund von zum Beispiel Erberfordernissen in eine de jure Ehe umzuwandeln oder zu sagen, das war eigentlich auch immer de jure
eine de facto Ehe in eine de jure Ehe.
Genau, damit es beides ist. Und nicht, weil ich glaube, es gibt auch de jure Ehen, die nur de jure Ehen sind und gar keine de facto Ehen. Das nennt man dann Scheinehen. Ja, genau. Aber zurück zur Europäischen Union. Trauen wir uns zu, in groben Zügen die Gesetzgebung auf europäischer Ebene zu skizzieren? Also jetzt da nicht ins Detail zu gehen, aber wie gesagt, das Europäische Parlament beschließt Gesetze nicht im Alleingang und das Europäische Parlament hat jetzt, wie du auch vorhin betont hast, aber damit wir es nochmal sagen, keine Möglichkeit, selbst ein Gesetz einzubringen und dergleichen. Das muss über die Europäische Kommission geschehen, aber sie kann der Europäischen Kommission so einen Stupser geben und sagen, bitte, da wäre ein Gesetz ganz gut und dergleichen. Also sie hat so de facto vielleicht wieder schon ein bisschen ein Initiativrecht, aber rein de jure hat man so aufgeteilt im Montesquieu'schen Gedanken. Man verschränkt alles miteinander, aber die Kommission hat das Vorschlagsrecht über die Europäische Union kann ich so einen Stupser geben. Anstupsen hat man das, glaube ich, auf Facebook. War das auf Facebook früher, wo man noch Leute anstupsen konnte? Oder war das auf
Das war, glaube ich,
StudiVZ. Aber sie kann anstupsen, die Kommission
gruscheln.
Sagen.
Gruscheln war das genau, doch.
Gruscheln war StudiVZ, anstupsen war, glaube ich, Facebook. Egal.
Wir sind
Millennials.
Das EU-Parlament kann natürlich der Kommission vorschlagen, es möge ihm doch einen Vorschlag machen. Also so ungefähr läuft es.
Ist eh wie bei einer Ehe. Da ist ja auch manchmal so, dass der eine Partner so Andeutungen macht und selbst in den wokesten Beziehungen kann es dann vorkommen, dass der eine Partner immer wieder so Andeutungen macht, weil trotzdem sich sagt, am Ende des Tages soll schon der Mann machen, auch wenn man noch so gleichgestellt ist und dann aber so Andeutungen macht wie, ja, na, das wäre doch ein tolles Lied für die potenzielle Playlist von uns, nicht wahr? Oder dass man sagt so, na, das ist so ein schöner Ort, da könnte ich mir, das wäre so, schau, das sind dann Paare, die da ihre Hochzeitsreise hinmachen, also dass man dann so Andeutungen macht, aber die Initiative muss dann trotzdem vom Mann ausgehen kommen. Oder von der Kommission eher.
Ja, genau, ungefähr so läuft es auch. Aber ja, um es einmal grob zu skizzieren, die Kommission macht einen Gesetzgebungsvorschlag, also eine Verordnung oder eine Richtlinie, weil die Verordnung bekanntermaßen unmittelbar angewendet wird und die Richtlinie ist von den Mitgliedstaaten umzusetzen. Das kann man in Österreich in etwa auch vergleichen mit der Grundsatzgesetzgebung des Bundes, wobei auch Grundsatzgesetze natürlich unmittelbar gelten, aber in der Regel einen Rahmen für die Länder vorgeben müssen und innerhalb dessen sie dann Ausführungsgesetze erlassen.
Eine Richtlinie kann in Ausnahmefällen unmittelbar anwendbar sein,
ja, das stimmt.
Aber nur in Ausnahmefällen, wenn sie eben entsprechend konkretisiert ist, wenn der Staat selbst säumig war bei der Umsetzung und sie muss sozusagen anwendungsfähig sein, dass sie eben klare Regeln sagt, wo man sagt, okay, das war jetzt nicht so breit, dass man sich auf nichts berufen kann, aber eben um zu verhindern, dass Staaten dann einfach nur säumig sind und sagen, naja, es gibt halt keine Gesetzgebung und dass dann eben Bürger, Bürgerinnen, Betroffene trotzdem sich darauf berufen können in Ausnahmefällen. Null Zwischenbemerkung,
Entschuldige. Die Kommission schlägt es eben vor, dann geht es an das Parlament und den Rat, die sich eben ihre Meinungen darüber bilden, dann auch Vorschläge liefern, wie das geändert werden sollte aus ihrer Sicht. Dann geht es in den sogenannten Trilog, wo man das eben dann versucht, diese drei Meinungen zusammenzubringen, also die ursprüngliche Intention der Kommission und die jeweiligen Änderungswünsche von Rat und Parlament. Und im Idealfall kommt dann am Ende eben ein Gesetzgebungsakt heraus, der vom Rat und vom Parlament beschlossen wird.
Das ist jetzt auf das Kürzeste heruntergebrochen. Es gibt natürlich auch, also das ist der Normalfall.
Ja, wenn du möchtest, dass ich dir erzähle, wie Willensbildung im Rat funktioniert, dann kann ich das schon machen. Ich weiß nicht, ob nur jemanden ins Koma schicken zu Hause dann.
Nein, ich meinte nur die unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Das war das eben, was man lange als Mietentscheidungsverfahren bezeichnet hat. Und das ist jetzt das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, also wo man sagt, das ist der Normalzustand. Genau. Aber es gibt ja andere dann auch noch, weil ganz ursprünglich, und das finde ich...
Auch hat das Parlament ja nicht überall zustimmen müssen.
Und was ich auch sehr interessant finde beim Europäischen Parlament, es wurde ja früher nur konsultiert. Also man hat gesagt, so, sie dürfen vielleicht ein bisschen eine Stellungnahme abgeben, aber ob die in irgendeiner Form gehört wird, ist trotzdem Sache des Rates. Und was ich da so interessant finde, ist, dass das Parlament da zwei Hebel hatte, um sich selbst aufzuwerten. Der erste war der, dass man sagt, wir verweigern die Konsultation. Und dann kann man sagen, okay, Moment, das ist ja dann de facto wie ein Veto, weil die Konsultation ist trotzdem vorgesehen.
Wenn man nicht konsultiert wird, dann kann man natürlich nicht abschließen.
Wenn man dann gewissermaßen so tut, als hätte man den Brief niemals bekommen. Und das Zweite ist, dass das Europäische Parlament natürlich immer gut argumentieren konnte und sagen konnte, naja, Moment einmal, wir sind ja mehr als eine reine internationale Organisation, wie eben jetzt der Europarat, obwohl der natürlich auch schon ein bisschen mehr ist, weil der EGMR ist ja doch auch revolutionär, wenn man sich das ansieht im Vergleich zu anderen internationalen Organisationen. Aber zumindest mehr als, sagen wir, die UNO, mehr als OPEC. Okay, jede internationale Organisation ist auf ihre Art besonders, aber bei der EU sagt man immer, die Besonderheit ist die Integrationsdichte, die Integrationstiefe, dass sie eben so nah ist am Staat. Sie ist natürlich kein Staat, wenn man das sagen würde, wenn man das fordern würde, wird man wahrscheinlich eine ziemliche Watschen kriegen in Österreich, von der Krone vor allem, in Form einer Schlagzeile oder auch von Österreich.
Ja, nicht nur in Österreich, ich glaube ehrlich gesagt, das wird eben in die andere Richtung gehen, deshalb tut es ja keiner.
Genau, deswegen hat man ja auch den Verfassungsvertrag nicht Verfassungsvertrag genannt, weil das natürlich, damals ja, ich erinnere mich noch, in Irland war das beispielsweise ein ganz, ganz skandalträchtiges Thema, natürlich auch in Österreich, weil wenn man etwas Verfassung nennt, dann denkt man natürlich reflexartig an einen Staat. Wenn man jetzt sagt, die Europäische Union kriegt ihre eigene Verfassung, dann klingt das ja so, als würde man da jetzt wirklich einen Superstaat, nicht supranational, sondern eben wirklich einen super Start schaffen. Und das war natürlich emotional damals ein Riesenaufreger. Deswegen hat man es dann da halt Vertrag von Lissabon.
Alles runtergestrichen, was emotional war, und hat den Vertrag von Lissabon rausgemacht. Ja.
Genau. Und es gibt aber auch noch andere, das wollte ich nur sagen, Gesetzgebungsformen. Also eben die, wo zum Beispiel das Europäische Parlament jetzt nicht da aktiv eingebunden ist in den Entscheidungsprozess, sondern nach wie vor nur eine Art Stellungnahmerecht hat oder eben auch in anderen Fällen eine Art Veto hat. Es ist wichtig, aber es kommt eben dann trotzdem auf die Materie an. Aber in den meisten Fällen ist es zwar nicht der alleinige Gesetzgeber, aber einer von zwei entscheidenden Gesetzgebern.
Also wie du sagst, dieses reguläre Gesetzgebungsverfahren ist jetzt wirklich in den allermeisten Fällen durchgesetzt mittlerweile, aber es war ein langer Prozess, bis es dorthin gekommen ist.
Was ich auch noch ganz kurz hier erwähnen möchte, ist, dass das Europäische Parlament Ausschüsse hat, ständige Ausschüsse, die hast du eh schon genannt, aber dass man das auch ganz kurz noch runterbricht, weil allgemein ist ja der Eindruck, dass im Europäischen Parlament professioneller gearbeitet wird und dass da eben Menschen, wenn sie dort sitzen, nicht nur reine Bankeldrücker sein sollen, sondern eben eine entsprechende Expertise haben oder erwerben sollen, damit sie dort in Ausschüssen sich regelmäßig mit einem Thema auseinandersetzen. Also zum Beispiel ein Ausschuss für Entwicklung, für internationalen Handel, für den Haushalt, Haushaltskontrolle, Wirtschaft und Währung, Beschäftigung und sonstige soziale Angelegenheiten, Umweltfragen, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Industrie, Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Verkehr und Fremdenverkehr, regionale Entwicklung, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Fischerei. Da erinnere ich mich, habe ich auch mal mit einem Diplomaten gesprochen, der hat gesagt, gerade beim Thema Fischerei haben sie gemerkt, bei den Brexit-Verhandlungen, da muss man die Vernunft bei der Tür abgeben, weil Fischerei ist so emotional. Zum Beispiel auch der Boris Johnson hat, wie er dann den Brexit-Deal präsentiert hat, zu Weihnachten vor mittlerweile, glaube ich, eben auch schon 2 Jahren, da hat er dann auch gesagt, full of fish. Also um den Leuten nochmal zu verdeutlichen, wir haben auch den Fisch geregelt, wir haben auch geschaut, dass unsere Fischereirechte nicht berührt werden, weil Fischerei war ein Thema, das aus österreichischer Sicht vielleicht nicht nachvollziehbar emotional war, eben weil wir nicht Seefahrernation oder Matrosen- oder Fischernation, zumindest nicht vergleichbar mit den Briten sind. Dann aber ganz ein kurzer Ausflug. Ja, natürlich auch einer für Recht, bürgerliche Freiheiten, konstitutionelle Fragen, Rechte der Frauen, Gleichstellung der Geschlechter, Petitionen und eben dann auch noch Steuervorbescheide und andere Maßnahmen ähnlicher Art und Wirkung. Also wir haben da einige ständige Ausschüsse, wo, und das ist zumindest die Illusion oder die Vorstellung, die ich davon habe, relativ professionell gearbeitet wird. Man hat ja dann auch, wenn man sich die Dokumente ansieht, die fürs Europäische Parlament vorbereitet werden, einen sehr, sehr starken Informationsdienst, was ich in der Form nur von den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestags kenne. Das sind meistens auch sehr, sehr gut vorbereitete, also dort, wo ich sagen kann, wenn es um rechtliche Fragen geht, sehr, sehr gut ausgearbeitete Dokumente. Und auch die vom Europäischen Parlament, wo da eben jemand etwas herausarbeitet, eine Information für alle Parlamentarier beispielsweise, das hat dann in der Regel schon auch Hand und Fuß. Ich sehe, du googelst etwas. Was googelst du überhaupt?
Ja, ich habe mir das jetzt nochmal mit der Seeschifffahrt angeschaut.
Aber wir sind doch schon weit weg von der Seeschifffahrt. Außer du willst noch einen Einschub ganz kurz machen.
Ja, ich wollte mal sagen, dass auch Personenstandsfälle, die auf österreichischen Seeschiffen passieren, nämlich Geburten und Todesfälle, in Personenstandsregister einzutragen sind. Und gibt es dann wahrscheinlich irgendeine Durchführungsverordnung, die den Kapitän dazu verpflichtet, das zu tun oder das an die Behörde weiterzureichen. Aber eh nicht, aber wenn einer stirbt, muss man es schon sagen.
Also du hast, während ich da all diese Ausschüsse vorgelesen habe, spontan dir gedacht, was ist eigentlich, wenn ein Kind unter österreichischer Flagge auf hoher See geboren wird?
Genau.
Weil wir wissen ja, Österreich ist es trotzdem, weil das richtet sich in Österreich ja nicht nach dem Geburtsort, sondern nach dem Blutprinzip, also jus sanguinis, dem Recht des Blutes. Aber bei US-Amerikanern übrigens ja auch, das ist auch so ein Mythos, die Leute glauben immer, man kann nur US-Amerikaner werden, wenn man in den USA geboren wird. Nein, wenn man im Ausland als Kind von US-Amerikanern geboren wird, die eine Mindestanzahl von Jahren ihres Lebens in den USA verbracht haben, wird man auch US-Amerikaner. Darum war ja zum Beispiel bei Barack Obama die Frage, ob er überhaupt in den USA geboren wurde. Diese Birth-Verschwörungstheorie, die hätte man auch, oder die konnte man auch so entkräften, sagen, ja, selbst wenn nicht in den USA geboren, seine Eltern waren US-Amerikaner und damit ist er auch US-Amerikaner.
Seine Mutter.
Genau. Und beim John McCain war das ja, glaube ich,
der ist in Panama.
In Panama eben, aber.
In der Kanalzone geboren worden. Aber da hat auch der Kongress quasi mit einem, wie würde man das in Österreich nennen, eine authentische Interpretation, würde man das bei uns wohl nennen, festgestellt, dass
er. Wenn der Gesetzgeber selbst sein eigenes Gesetz interpretiert.
Genau, wenn er sagt, in dem Fall haben sie eben gesagt, dass er als Staatsbürger im Sinne eben dieser Vorschrift, muss ein geborener Amerikaner sein, nach der US-Verfassung gilt.
Genau, aber er muss nicht in den USA geboren worden sein, weil eingeführt hat man das ja, um zu verhindern, dass irgendwer von außen da jetzt kommt und die Macht an sich reißt, obwohl er zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, der da von Österreich aus kommt und die Leute finden ihn toll und dann auf einmal wird er Präsident und auf einmal sagt er, ha, I tricked all of you, I am not really a believer in the American dream, I am a believer in the Austrian dream and now I will impose a dictatorship. Naja, das war zu osteuropäisch. Mein Arnold Schwarzenegger ist sehr schlecht. Nur wie ich damals in den USA an der Highschool war, wollten alle ständig, dass ich den Arnold-Akzent mache. Und das Schöne war, dadurch, dass sie wussten, dass ich aus Österreich bin, hat alles gereicht. Also es war einfach nur ein Österreicher, he's doing the Arnold.
Do me the Arnold.
And that's enough. Genau, das weiß ich noch ganz genau. Das hat sich schön eingebrannt, weil er war damals Governor. Deswegen war er am Peak seiner politischen Karriere. Und mehr wäre dann nur noch der Präsident gewesen. Und das blieb ihm ja versagt, weil er ganz offensichtlich nicht von Geburt an Amerikaner war, dass er in Österreich geboren war. Wenn er eben als Sohn eines US-Soldaten, wie es immer wieder vorkommt, geboren worden wäre in Österreich, dann wäre er ja Amerikaner gewesen, US-Amerikaner. Ich weiß aber nicht, ob das Staatsbürgerschaftsgesetz zum Zeitpunkt seiner Geburt, ich glaube, er ist 1947 geboren, ob das Staatsbürgerschaftsgesetz eine Doppelstaatsbürgerschaft ab Geburt erlaubt hätte. Wir haben ja jetzt das Staatsbürgerschaftsgesetz von 1985, ob das von 1947 Doppelstaatsbürgerschaften eben bei Gemischtehen mit einer Österreicherin, einem US-Amerikaner Doppelstaatsbürgerschaft erlaubt hätte, weiß ich nicht.
Müsste man sich anschauen, tendenziell ist es so, dass es mit den Doppelstaatsbürgerschaften nach hinten gerechnet seitlich eher liberaler war als strenger.
Naja, vielleicht finden wir es in irgendeiner Folge mal raus, was das Staatsbürgerschaftsgesetz von 1947 konkret besagt hat.
Wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel, weil es war sicher kein schlecht gemachtes Gesetz, aber ich nehme nicht an, extrem umfangreich. Die große Problematik damals war weniger die Staatsbürgerschaften, sondern die Flüchtlinge, die nach Österreich gekommen sind, deutschsprachige Flüchtlinge, die halt durch den Krieg vertrieben worden sind, und wie man die in die Staatsbürgerschaft reinbringt. Und dann das zweite Thema war natürlich, dass es diese Staatsbürgerschaft ja in der Ersten Republik in dem Sinn nicht gegeben hat, sondern nur die Bundesbürgerschaft. Und dass man halt diese Heimatrechtsgeschichte irgendwie wieder aplaniert. Das hat man ja erst 1984, hat man ja eigentlich diesen Übergangsstatus der Staatsbürgerschaft eigentlich erst erledigt. Also bis dahin wären ja eigentlich die Länder noch zuständig gewesen für die ganze Geschichte. Und man hat dann diese Einheit.
Sie sind ja jetzt auch ein bisschen zuständig, aber auf einer anderen
Ebene. Ja, in der Vollziehung. Aber früher hat es halt eben diese Bundesbürgerschaften und Landesbürgerschaften gegeben und das Heimatrecht in der Gemeinde. Und das ist quasi von unten nach oben gewachsen. Und wenn du Heimatrecht in einer Gemeinde und die Landesbürgerschaft gekriegt hast, dann warst du automatisch auch Bundesbürger. Das war eigentlich nur so wie die Unionsbürgerschaft, um zu unserem Thema zurückzukommen, etwas, das akzessorisch hinzugetreten ist, war die Bundesbürgerschaft. Und jetzt kriegst du die Staatsbürgerschaft und wenn du dich in einem Bundesland niederlässt, bist du dort halt auch Landesbürger. Das hat aber eigentlich insofern nur was mit deinem Wahlrecht auf Landesebene zu tun und sonst keine Rechtswirkung mehr.
Das war nur ganz kurz was dazu zu sagen, damit wir ja nicht zu viel über die EU reden. Auch ein Anknüpfungspunkt für Länder wie die Tschechoslowakei und dann später Tschechien oder eben auch Ungarn, dass die gesagt haben, aber wir waren ja schon gewissermaßen in der Monarchie auch Staaten, weil eben es keine Monarchie-Staatsbürgerschaft in dem Sinne gab, sondern eben, dass man gesagt hat, ja, aber man war dann trotzdem Bürger von einem der Kronländer und das zeigt doch auch, dass man damals schon auch ein Staat war, weil die Monarchie gilt ja auch oft und ich sehe dich schon, das ist das Schöne, wenn ich rede, ihr seht das da draußen nicht, aber da ist dann oft, sieht man den Moritz an, ich sehe seinen Blick, der sagt, naja, so kann man das auch nicht sagen oder man muss dabei bedenken. Das nur ganz kurz, er hat genau diesen Blick gerade gemacht. Aber was ich noch dazu sagen wollte, um den Kreis einmal mehr zu schließen zur Europäischen Union, die Monarchie gilt ja auch oft als gewissermaßen ein Vorbild für die Europäische Union, weil sie eben nicht ein Zentralstaat war, sondern um einiges dezentraler und man sich sogar fragen kann, inwiefern war sie überhaupt ein Staat, ein Staat für alle oder war es ein Staat aus vielen Staaten mit nicht voll ausgebildeter Souveränität, mit Ausnahme von Ungarn, das ab 1867 ein Staat war, aber eben verbunden durch den gemeinsamen Herrscher und den gemeinsamen Ministerien, vor allem wenn es um Krieg, Landesverteidigung und Außenbeziehungen geht, trotzdem Teil der Monarchie, aber formal gesehen auf jeden Fall Ungarn ab 1867 auch ein eigener Staat, wenn auch unter dem gemeinsamen Dach mit Österreich, eben Österreich-Ungarn.
Und jetzt kommt mein Aber. Für Ungarn gilt es sicherlich, was auch die Staatsbürgerschaft betrifft, aber für die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder hat es eine einheitliche Staatsbürgerschaft nach dem Staatsgrundgesetz von 1867 gegeben. Das heißt, sie hatten zwar auch ein Heimatrechtssystem, aber es gab die einheitliche österreichische Staatsbürgerschaft. Das heißt, da fällt mir die Argumentation von tschechischer Seite ein bisschen schwerer als von ungarischer.
Ja, ich habe natürlich da ein bisschen die tschechische Argumentation im Hinterkopf, die ja versucht, auch die eigene Staatlichkeit auf mehrere Jahrhunderte hinweg zurück zu verfolgen. Ja, Aber gehen wir zurück zu Europa, vielleicht noch ganz kurz, vielleicht durchdeklinieren da ein paar Sachen, die wir vielleicht noch nicht erwähnt haben. Also bei den Aufgaben des Europäischen Parlaments, also es ist die Vertretung der Unionsbürger und sie hat eben vier grundlegende Aufgaben, Haushaltsbefugnisse, was wir grundsätzlich schon historisch immer mit Parlamenten assoziieren. Eben No Taxation Without Representation und eben auch die Kontrolle des Staatshaushalts. Wofür wird das Geld ausgegeben, wofür nicht? Ist eine ganz
das
trockene,
ist die Urfunktion, genau, des Parlaments. Auch die Landtage, jede ständische Versammlung wäre eigentlich dafür da, den Haushalt zu genehmigen. Ja.
Dann die Rechtsetzungsbefugnisse, die hast du schon genannt. Dann Kontrollbefugnisse natürlich auch und Beratungsbefugnisse. Das ist so die Aufteilung der vier ganz, ganz zentralen Aufgaben des Europäischen Parlaments. Und die Haushaltsbefugnisse finden wir in Artikel 314 AEUV. Also diese zwei ganz großen Verträge, das europäische Primärrecht, das, was man als Verfassung bezeichnen könnte, wenn man, weil im Grunde genommen ist es eine Verfassung. Es nennen sich ja auch andere Gebilde, geben sich so eine Art Verfassung. Die Internationale Arbeitsorganisation hat auch eine Verfassung, ohne dass man sagt, dass die Internationale Arbeitsorganisation jetzt eine Art Staat wäre. Bei der Europäischen Union war das natürlich ganz, ganz besonders juicy. Aber eben AEUV und EUV, da schaut man immer nach, wenn man wissen will, was ist die Europäische Union, wer sind ihre Organe, was dürfen die Organe, da schaut man in diesen beiden.
Ich spiele mal kurz den Ralf. Ralf, du musst den Leuten sagen, was AEUV heißt.
AEUV ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und EUV steht, ist eben der Vertrag über die Europäische Union. Das ist auch interessant, weil im Englischen TEU steht aber Treaty on European Union und nicht Treaty on the European Union. Das fand ich immer ganz interessant, wenn man dann immer so mit seinem Schulenglisch kommt und sich dann fragt, warum ist da jetzt kein Artikel? Und auf Englisch ist es eben der TFEU, the Treaty on the Functioning of the European Union, zu Deutsch eben der AEUV.
Also immer wieder fast bei den Staatsnamen zurück, die ja auch in verschiedenen Ländern verschiedene Bedeutungen haben können. Ich glaube, in Österreich heißt der Vatikan ja Staat, der Vatikanstadt und in Deutschland heißt er, glaube ich, nur Staat, Vatikanstadt. Oder das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland heißt in der Schweiz, glaube ich, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. Also es gibt auch wirklich so Divergenzen für Landesbezeichnungen innerhalb der deutschsprachigen Staaten.
Bei Großbritannien denke ich mir immer die armen Nordiren, die, wenn man nur Großbritannien sagt, ignoriert werden.
Und auch Fun Fact, das habe ich sicher schon mal erwähnt, weil das ist eine Sache, die ich gern erzähle, obwohl es eigentlich völlig wertlos ist. Aber Österreich heißt in Italien Repubblica d'Austria und im Vatikan Repubblica Austriaca.
Das hast du mindestens
5-mal schon erzählt, ja.
Aber das ist
ein dementer Alterssack.
Ja, das ist wie wenn man zu Demenz googelt und merkt, dass die Links schon mehrmals schon angeklickt wurden, ja. Genau. Bei den Rechtsetzungsbefugnissen haben wir eben das schöne Wort, damit wir nochmal zum Ende vielleicht zusammenfassen, dass es eine Art Mitgesetzgeber ist, also kein ordentlicher Gesetzgeber im Alleingang, sondern eben Teil des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens gemeinsam mit dem Rat, aber es kann das nicht alles ganz, ganz allein machen und es hat ja nur ein unvollkommenes Initiativrecht, also mit der Mehrheit der Mitglieder, also mindestens was um die, wie viel? 705, die Hälfte von 705, 353 Mitglieder müssten dann so gesehen bei 705 ausreichen, genau, um die Kommission zur Vorlage eines Rechtsetzungsvorschlags aufzufordern. Und dann eben noch das andere ist natürlich dann auch das Zustimmungsrecht aviskonform, finde ich auch wunderschön. Also, dass man eben dass die Zustimmung des Europäischen Parlaments braucht. Und dann die Beratungsbefugnis noch ganz kurz eben, dass manche EU-Verträge die Anhörung des Europäischen Parlaments vorsehen und die ist dann typischerweise obligatorisch. Also da kann das Europäische Parlament sich dann auf bockig stellen und sagen, wir nehmen das nicht an, macht es aber jetzt nicht mehr, weil es eben jetzt wahrscheinlich der Meinung ist, dass die Rolle des Europäischen Parlaments ausgebaut genug ist und sich jetzt da nicht mehr auf die Hinterbeine stellen würde, um da irgendwas zu blockieren, weil es sagt, ich möchte noch mehr Macht haben. Aber es muss eben konsultiert werden und wenn es keine Anhörung gibt, dann ist der Rechtsakt fehlerhaft und kann eben vom EuGH aufgrund prozeduraler Mängel, aufgrund verfahrensrechtlicher Mängel, weil er eben nicht so zustande gekommen ist, wie er hätte zustande kommen sollen, angefochten werden. Also rein theoretisch, wie alle Verfassungen, gibt es natürlich auch da die Möglichkeit zu torpedieren. Weil die Verfassung eines jeden Staates oder auch bei der Europäischen Union geht davon aus, dass alle Akteure eine Grundvernunft an den Tag legen und nicht bockig sind.
Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wenn der Bundesrat jetzt anfängt, einfach Vorschläge des Nationalrats zu ignorieren. Dann kann es dem Nationalrat wurscht sein, weil da war der Bundesverfassungsgesetzgeber so schlau und hat gesagt, wenn der Bundesrat nichts macht, dann kann der Nationalrat trotzdem nach den 8 Wochen den Beharrungsbeschluss fällen. Und in der Praxis ist es ja tatsächlich auch so, dass der Bundesrat dann nicht, wenn er sein suspensives Veto ausübt, dann nicht sofort das Veto macht, sondern einfach diese 8 Wochen abwartet, weil die 8 Wochen sind ja auch quasi die Kraft, die diesem Veto innewohnt, weil sonst hat es ja keines. Wenn ich sofort ein Veto mache, kann der Nationalrat sofort beharren. Wenn ich 8 Wochen liegen lasse, muss er 8 Wochen warten. Und auch in Österreich ist es natürlich so, wenn der Bundesrat nicht gefragt wurde, auch wenn er nur ein suspensives Veto hat, dann ist es natürlich auch verfassungswidrig.
Also man kann es in die Länge ziehen, aber man kann es nicht verhindern auf österreichischer Ebene. Und das ist ja auch der Grund, warum man über den Bundesrat manchmal so schlecht spricht, weil man sagt, der kann ja nicht einmal komplett verhindern. Ja,
der Bundesrat hat natürlich in manchen Bereichen schon ein absolutes Veto auch, nämlich dann, wenn die Länderrechte und Länderkompetenzen betroffen sind, dann muss er zustimmen. Das Problem des Bundesrates ist nicht sein mangelndes Einspruchsrecht. Das Problem des Bundesrates ist einfach die grundsätzliche Konzeption dieser Kammer, die keine Länderrechte vertritt, sondern Parteiinteressen. Und wo auch die Mitglieder des Bundesrates noch Parteifraktionen sitzen und nicht noch Länderfraktionen.
Aber er sollte eigentlich die Länder vertreten.
Ja, hätte Vari. Das ist halt nie gelungen, das irgendwie zu einer echten Länderkammer zu machen. Und dadurch hat man halt diese Problematik, dass das Abstimmungsverhalten nach Parteien ausgeht. Und im Endeffekt ist das suspensive Veto des Bundesrates vor allem dann relevant, wenn die Bundesregierung im Bundesrat keine Mehrheit hat. Und dann die Opposition, die dort die Mehrheit hat, diese Regierungsarbeit usurpiert, indem sie halt einfach sich bockig stellt, wie du so schön sagst.
Ich glaube, ich sag mal gar nicht, wenn man einfach nur bockig ist.
Ja, ich habe jetzt auch usurpiert gesagt, das heißt auch was, bedeutet auch was anderes als das, was ich gesagt habe.
Ja, usurpieren heißt
sich eine Macht aneignen, ja. Und das, was ich gemeint habe, ist, wie heißt das?
Ich habe dir nicht zugehört,
was hast du überhaupt gesagt? Reden und einen Scheiß erzählen. Ja, Obstruktion.
Wenn du obstruierst.
Genau.
Aber bevor wir zu viel über den Bundesrat reden, so spannend ist er dann ja auch wieder nicht, obwohl. Oh ja, ein Ad-hoc-Gedanke vielleicht auch noch. Vielleicht ist das ja im Europäischen Parlament jetzt auch ein bisschen eine Tendenz, dass es dann trotzdem dort mehr nationalstaatliche Interessen geben wird, vor allem in Zukunft, wenn eben, wie erwartet, die rechts- und europaskeptisch, also die rechtsgerichteten beziehungsweise europaskeptischen Parteien mehr Stimme bekommen, dass dann natürlich auch viel mehr Eigeninteressen, staatliche Interessen vertreten werden als der, als solches bezeichnete europäische Gedanke und die überstaatlichen Interessen, weil man eben im großen Geflecht der internationalen Beziehungen als starke und geeinte Europäische Union auftreten muss. Also vielleicht nicht so sehr die eigene Partei, aber zumindest man sitzt ja trotzdem in Gruppen, die halbwegs ähnlich denken und dass man dann vielleicht dann auch weniger den europäischen Gedanken und mehr den jeweiligen nationalstaatlichen Gedanken haben wird.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen damit, weil das Europäische Parlament genauso wie die Europäische Union als Ganzes ja auf den Kompromiss ausgerichtet ist, einfach auch deshalb, weil du nicht mit ein, zwei größeren Gruppen einfach eine Mehrheit herstellen kannst. So wie mit den Parteien im Nationalrat oder in einem anderen nationalen Parlament. Du brauchst ja immer breitere Mehrheiten. Du brauchst ja immer viele kleine Akteure, die du sammeln musst, um die Stimmen im Parlament und die Stimmen im Rat zusammenzubringen. Und das ist halt, wenn man jemand ist, der eigentlich sich nur für Alpenblumen interessiert, nicht wirklich machbar. Weil vor allem, wenn ich nicht bereit bin, Kompromisse einzugehen, kann ich auch keine Kompromisse erreichen. Und wenn jetzt kann sich jetzt natürlich Österreich auf die Füße stellen und sagen, wir sind dafür, dass der ganze Transit in der EU abgeschafft wird. Wenn ich halt nichts zu bieten habe für so eine Regelung, dann ist es halt einfach nur ein Geschrei und nicht mehr.
Das ist auch im Übrigen der Grund, warum Österreich eines der dichtesten Straßennetze der Welt hat. Aber nicht das dichteste. Ich war letztens überrascht. Ich dachte kurz, wir wären, weil wir eben mitten in Europa sind, hätten wir das dichteste in ganz Europa. Aber es gibt andere Länder, die haben noch mehr. Ich muss da jetzt ganz kurz nachschauen, weil ich das auch so spannend fand. Weil eben
San Marino wahrscheinlich.
Wir können uns ja so gesehen ja gar nicht aussuchen, weil wir sind da halt nun mal mitten in der Europäischen Union und können euch einfach sagen, naja, wir lassen jetzt nichts durch unser Gebiet durch, weil dann würden sich die Handels- und Transportwege natürlich ganz, ganz massiv verlängern. Ist im Übrigen auch der Grund, warum die USA beim Irakkrieg auf uns so böse waren. Hast du das gewusst? Die waren auf uns ganz, ganz böse, weil sie gesagt haben, naja, wir müssen jetzt unsere Truppen verlegen in Richtung Irak und ihr, die da mitten in Europa seid, wenn ihr uns da nicht durchlässt, dann müssen wir da einen großen Umweg um Österreich und natürlich auch um die Schweiz machen. Und wir haben damit anscheinend den Irakkrieg ein wenig logistisch verzögert. Aber das ist ein Anwendungsfall, weil alle immer sagen, die Neutralität ist ausgehöhlt. 2003 haben wir gesagt, nein, wenn es kein Mandat vom Sicherheitsrat gibt, wenn auch die Europäische Union nicht in irgendeiner Form tätig geworden ist, dann greift die Neutralität und deswegen haben wir da den Irakkrieg als neutrales Land zumindest nicht ermöglichen dürfen, weil der Truppentransport durch unser Gebiet ist ja auch nicht möglich als neutrales Land. Das ist eben der Unterschied zur Ukraine, da hat die Europäische Union gehandelt und hat einen eigenen Passus aufgenommen, dass man sagt, auch wenn man nicht direkt Waffen liefert, man erlaubt Transporte durch österreichisches Gebiet. War übrigens das erste Mal in der Geschichte der Neutralität, dass Österreich diesen Schritt gewagt hat und zu sagen, wir schränken die Neutralität insofern ein, dass wir sagen, als Land der Europäischen Union, wenn es einen entsprechenden Beschluss gibt, lassen wir zumindest Waffentransporte durch Österreich, auch wenn sie nicht aus Österreich kommen. Also die rechtliche Grundlage gibt es, aber politisch scheint es anscheinend sensibel genug zu sein, um damit Politik machen zu können. Also die höchste Dichte an Straßen, ja, also List of Countries by Total Road Network Size, sind natürlich kleine Länder ganz weit oben, Monaco, ja, und das ist natürlich, dann könnte man sich auch fragen, Vatikan, weil der hat 9 Kilometer insgesamt Straßengröße, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind. Der Staat der Vatikanstadt hat damit natürlich eine Dichte von 2045 Kilometern pro 100 Quadratkilometer. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie ernst man das nehmen kann. Natürlich ist dann auch ganz vorne Macau, die Marshallinseln, Bermuda, weil natürlich diese ganz kleinen Staaten erreichen dann ein paar Straßen dort aus und auf einmal hast du eine unglaubliche pro Quadratkilometer Landflächezahl. Ja. Dann eben Malta, weil es auch so klein ist, Gibraltar, San Marino, Singapur, Liechtenstein und dann eben in Europa, auch vor uns, und das ist jetzt das erste Land, das sich vergleichen lässt, Belgien auf Platz 15 und die Niederlande. Also Österreich ist gar nicht so weit vorne, wie ich das gedacht hätte.
Aber die sind ja so flach, die haben es ja einfach mit dem Straßenbau.
Und die sind ja auch zentral genug, um auch ein Transitland zu sein. Und Österreich ist eben auf Platz 47 bei der Dichte des eigenen Straßennetzes. Und eben noch hinter anderen europäischen Ländern wie Dänemark auch noch zu nennen, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Slowenien und der Schweiz. Und Ungarn und Deutschland sowieso auch. Also wir haben ein relativ dichtes Straßennetz, aber es gibt europäische Länder, die ein noch dichteres haben. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir nicht trotzdem mehr Transit haben könnten, aber ich dachte immer, wir hätten auch ein noch dichteres Straßennetz, aber manche europäische Länder sind uns da noch was, ich will nicht sagen voraus, weil das würde dann bedeuten oder implizieren, dass wir dort auch hinwollen. Zurück zur Europäischen Union. Ja, wir machen heute eine längere Folge, weil ich dich eben schon hier habe und ich kassiere dich da gewissermaßen ein. Du bist gewissermaßen meine Geisel. Ja.
Okay.
Du bist an das Mikrofon gefesselt.
Wo kann man da SOS mausen irgendwie so?
Genau. Aber wenn ich dich schon da habe, und das Schöne ist ja auch, die Hörer und Hörerinnen können ja auch einfach nur abdrehen. Ja. Also es ist ja niemand gezwungen zu hören, so wie du jetzt aber gezwungen wirst, mit mir darüber zu sprechen. Bei den Kontrollbefugnissen, das ist ja auch sowas, was eine Ureigenschaft eines Parlaments ist, eben, dass man die Herrschenden auch nicht regiert, sondern aber zumindest sagt, was machen die da eigentlich? Also quis custodiet ipsos custodes.
Ja, da hat dem Parlament sicher geholfen, dass die eine oder andere Kommission einmal über einen Korruptionsskandal gestolpert ist.
Genau, da ist ja mal eine gesamte Kommission sogar zurückgetreten.
Mhm. Die Kommission Santer, also noch Jacques Santer, der war Luxemburger. Und da hat das Parlament tatsächlich einen Misstrauensantrag angedroht und da war der Rücktritt dann immanent. Also das war schon das Parlament selber, das da den Druck gemacht hat.
Genau, das ist ja auch sowas, dass man sagt, man tritt zurück, bevor man zurückgetreten wird. So wie ich vorhin auch gesagt habe, wenn dann Russland sagt, wir treten aus, bevor ihr uns rausschmeißt. Oder dieses klassische Zitat, you can't fire me, I quit. Dass man dann auch sagt, okay, bevor man es darauf ankommen lässt. Oder das war in Österreich auch nicht anders. Ja, wenn man dann sagt, bevor da ein Misstrauensantrag im Parlament kommt, Misstrauensvotum, tritt man lieber zurück, weil man möchte sich die Blöße nicht geben. Und eben, da würde man ja auch sagen, das ist die Ureigenschaft eines jeden Parlaments, zu schauen, was die Mächtigen denn genau machen. Und deswegen gibt es einige Instrumente der parlamentarischen Kontrolle beim Europäischen Parlament, also ein Fragerecht der Mitglieder des Europäischen Parlaments gegenüber der Kommission und dem Hohen Vertreter der EU bzw. dem Rat in der GASP, also in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dann gibt es Berichts- und Informationspflichten, dass eben die Kommission gewissermaßen Rechenschaft ablegen muss und auch der Europäische Rat und der Hohe Vertreter, die Hohe Vertreterin Rechenschaft ablegen muss gegenüber dem Europäischen Parlament. Und dann kann man natürlich auch Untersuchungsausschüsse, etwas, was man in Österreich mittlerweile gut kennt, oft gesehen hat, dass das ein Viertel der Mitglieder auch beantragen kann, dass man eben auch Untersuchungsausschüsse einsetzt, um Verstöße gegen das EU-Recht oder sonstige Missstände bei der Anwendung vom europäischen Recht zu untersuchen, die irgendwie im Rahmen, und da wiederum muss man betonen, nicht durch die Mitglieder selbst, sondern von Organen, von Institutionen der Europäischen Union. Also da geht es schon darum, dass man sagt, gut, Mitglieder, da haben wir ein eigenes Verfahren, eben dieses für Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeiten dergleichen. Aber hier geht es darum, dass das Europäische Parlament die europäischen Institutionen sich genauer ansehen kann, wenn es hier Missstände gibt. Und Es gibt nur, das muss man auch dazu sagen, relativ wenige Untersuchungsausschüsse des Europäischen Parlaments, aber es gab zum Beispiel eines wegen Verdacht von Zollbetrug. Es gab einmal zu BSE, also zur Rinderseuche, oder eben Missstände bei der Lebensversicherung Equitable Life Insurance Society. Da muss ich aber dazu sagen, das war 2006 und da war ich zwar schon politisch interessiert, aber was da genau passiert ist, also an BSE kann ich mich erinnern, da hatten kurz, weil da war ich das erste Mal in England auf Sprachferien und da weiß ich, da war die große Frage, die sich alle Schüler gestellt haben, wollen wir da jetzt wirklich Burger essen bei Mackie, obwohl sie aus England sind und BSE und dergleichen, aber an die Life Insurance Geschichte kann ich mich, kennst du die? Hast du von der schon mal gehört?
Nein.
Ja. Übrigens hast du gehört, dass es gerüchteweise eine Rückkehr von Sebastian Kurz in die Bundespolitik geben soll.
Ja, ich habe schon gehört. Ich bin gespannt. Es ist ja, Österreich ist eine Seifenoper, wo man sich da denkt, oh, jetzt sind ihnen irgendwie die Schauspieler ausgegangen, jetzt müssen sie den wieder revitalisieren.
Oder wie beim Wrestling, da hat man auch immer Wrestler gehabt und einmal hatten sie diesen Avatar und waren der und der und dann kommen sie zurück und heißen auf einmal anders und haben ein anderes Gewand an. Und es waren aber genau dieselben Typen. Ja.
Ich bin Sebastian Lang.
Genau. Und dann noch als letzte Mittel der Kontrollbefugnis des Europäischen Parlaments, dass es noch ein Petitionsrecht der Unionsbürger an das Europäische Parlament gibt und eben Misstrauensvotum bzw. Entlastung der Kommission für die Haushaltsführung. Ja. Also das sind Dinge, die man natürlich auch, vor allem auch terminologisch, auch aus Österreich kennt. Also das ist schon nachgebildet einem ganz normalen Parlament, wie man es auf nationalstaatlicher Ebene kennt. Und das natürlich ist auch eine bewusste Nachbildung, weil es geht ja wirklich darum zu sagen, man möchte in Europa so weit sich integrieren gewissermaßen, also nicht integrieren wie bei der Migrationspolitik, sondern politisch integrieren, dass man sagt, man vergemeinschaftet, man kommt zumindest in die Nähe eines Staates, wenn auch nicht vollends zum Staat, außer wenn man jetzt an die NEOS denkt. Ich glaube, die haben wirklich plakatiert, war ich überrascht, dass man das sich in Österreich traut, glaube ich, wirklich Vereinigte Staaten von Europa, aber die wenigsten wollen das ja wirklich. Das ist ja die berühmte Finalitätsdebatte. Wohin soll es in Europa gehen? Soll am Ende des Tages wirklich ein europäischer Gesamtstaat stehen oder soll es einfach eine internationale Organisation sein, die aber eine sehr starke Integrationstiefe bzw. Dichte hat?
Ich halte im Endeffekt die Debatte für müßig, weil es nur die Frage ist, welches Etikett man dem Ganzen umhängt. Das ist eine emotionale Geschichte für die eine wie die andere Seite. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass bei einer Wählerschicht in der Größe jener der NEOS das schon ankommen kann.
Ja, aber ich frage mich bei sowas immer, preached dann to den converted und machst dir aber andere potenzielle Wähler, Wählerinnen wiederum madig. Das denke ich mir auch oft bei der Neutralität für die NEOS, weil da habe ich mal eine Umfrage gesehen, dass die NEOS-Wähler gar nicht so neutralitätsskeptisch sind und da kann man dann eher Leute verlieren als andere, die man vielleicht dazu gewinnt.
Ich will Parteien auch nicht vorwerfen, dass sie für was stehen. Man soll heutzutage froh sein, wenn das überhaupt nicht irgendwo der Fall ist.
Das ist das Gegenargument, das ich immer höre, wenn ich mit jemandem von den NEOS spreche, dass die immer sagen, wir schauen nicht immer darauf, was die Wähler und Wählerinnen wollen, sondern wir schauen schon darauf, wofür wir stehen und müssen dann die Mehrheiten finden und wir richten uns nicht immer nach Mehrheiten oder nach prozentualen Zustimmungszahlen. Ja, gut. Dann noch, und das ist natürlich dann auch eine Rolle, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt quasi eine europäische Regierung bestellt und die müsste dann die Mehrheit haben, sondern eben sie hat ein Ernennungsrecht, wie du schon genannt hast. Also eben für den Präsidenten der Kommission und die Mitglieder der Kommission erinnere dich noch, kannst du dich noch erinnern an den Namen Manfred Weber? Da haben wir alle gedacht, dass der Kommissionspräsident wird. Dann war ja dann später die Kritik so ein, Moment einmal.
Satz alle. Mit X war wohl nix.
Ja, und die Leute, die Wähler und Wählerinnen dachten, das ist jetzt da quasi da der vorgesehene Europe's Next.
Ja, eben.
Präsident.
C'est la vie.
Ja, aber eben, man sieht, auch dieser Prozess kann dann natürlich nicht so sein wie vorgesehen und dann kann es vielleicht doch ganz wer anderer werden. Aber das muss man schon bedenken, weil Kommissionspräsidentin, das ist gewissermaßen das Gesicht der Europäischen Union. Da ist ja das berühmte Zitat, ich glaube Kissinger hat es gesagt, den ich nicht gern zitiere, aber in dem Zusammenhang hat er es auf den Punkt gebracht. Who do I call if I want to talk to Europe? Und aus heutiger Sicht würde man sagen, entweder ein Vertreter, Vertreterin für Außenpolitik, für Äußeres oder Kommissionspräsidentin.
Ja, oder den Ratspräsidenten oder den Parlamentspräsidenten oder. Ich meine, man hat das ja,
doch den
man
Scholz
hat das ja beim Friedensnobelpreis gesehen, oder wo sich die drei Lackeln nicht einig waren, wer da irgendwas sagen und entgegennehmen darf. Oder? Ja, also es gibt einen gewissen Mangel an Staatsoberhäuptlichkeit, gibt es schon in der EU, ja. Schade, dass die Queen nicht mehr ist, man hätte sie fragen können.
Und das ist aber in Österreich uns wohl bekannt. Auch in Österreich konnte man sich bei, wo war das, in Griechenland?
Der Lou auf Korfu.
Genau, Korfu, da wusste man auch nicht, wer.
Ich verstehe es natürlich schon, dass du eigentlich der Bundespräsident der Republik nach außen vertritt und die Bundesregierung wollte ihm das halt mehr oder weniger abspenstig machen und er hat sich das, ja, das war vielleicht auch natürlich der Eitelkeit des damaligen Herrn Bundespräsidenten
Thomas geschuldet.
Thomas Kestil. Ja, Aber insgesamt, Lu auf Korfu, schöne Episode der österreichischen Außenpolitik. So viele gibt es ja nicht mehr.
Genau, weil da war dann die Frage, wer kann jetzt für Österreich sprechen, und dann tauchen einfach mehrere Personen auf. Und das finde ich aus europäischer Sicht immer ganz nett, wenn man sich dann denkt, okay, Moment einmal, so ein kleines, drolliges Land, und dann möchte jeder kurz da der Wichtige sein.
It's us, the Austrians.
Bei der UNO funktioniert das ein bisschen besser, weil da reist dann wirklich einfach Außenminister, Regierungschef und Präsident gemeinsam, und dann hat man immer so ein schönes Gruppenfoto, wo sie dann nebeneinander ein bisschen, weil die UNO-Generalversammlung, der Raum sieht ja ein bisschen aus wie ein überdimensioniertes Klassenzimmer, und dann sitzen eben da die drei quasi nebeneinander, und typischerweise hält der Außenminister aber die Rede bei den Vereinten Nationen. Aber es könnte natürlich auch der Präsident sagen, warum eigentlich nicht ich, weil ich vertrete die Republik ja nach außen.
Der Bundespräsident hält schon immer wieder mal Reden bei den Generalversammlungen.
Ja, aber diese ganz große Rede, wenn die Elefanten im Raum sind, die hält traditionell der Außen.
Aber es ist traditionell auch so, dass der Bundespräsident im Jahr nach der Wahl nicht nach New York fährt, sondern erst ein Jahr drauf. Frag mich nicht warum, aber es gibt halt so Tradition.
So, was wollen wir jetzt noch sagen? Also Ausschüsse haben wir gesagt, das wollte ich unbedingt noch ansprechen, ja, die Plenarsitzungen, weil wenn man jetzt da klassische Matura-Frage, warum sage ich das? Weil ich weiß noch, ich habe damals im Europäischen Parlament als Schwerpunkt die Geografie und Wirtschaftskunde maturiert. Wenn man dann zum Beispiel fragt, wo ist denn das Europäische Parlament? Ja, das ist so ein Lager, weil es ist ja in Straßburg und in Brüssel. Das ist eine wunderschöne politisch gewachsene administrative Ineffizienz, weil die Plenarsitzungen, die müssen grundsätzlich in Straßburg stattfinden, während das Tagesgeschäft natürlich in Brüssel passiert.
Ja, ich glaube, es gibt eine gewisse Zahl an Plenarsitzungen, die in Straßburg stattfinden muss, und für die zieht man dann immer um. Ja, natürlich ist es ein Wahnsinn. Andererseits muss ich ja sagen, ich verstehe die Franzosen, dass sie das nicht hergeben wollen. Meiner Meinung nach wird nichts dagegen sprechen, das Parlament ganz nach Straßburg zu geben. Aber ja, ich finde diese Aufteilungen von Institutionen immer schwer bis problematisch. Die Deutschen haben das ja auch, da haben ja auch einige Ministerien noch immer ihren Hauptsitz in Bonn. Das war halt auch so der Deal damals, als man nach Berlin verlegt hat. Und da zieht man dann auch ständig hin und her, und das kostet halt auch Geld. Und deshalb bin ich halt kein Riesenfreund davon, auch wenn ich sonst eher föderalistisch angehaucht bin, Bundesinstitutionen aus Wien wegzugeben, was ja auch immer wieder debattiert worden ist, etwa mit dem Bundesumweltamt.
Vielleicht würde es aber schon viel helfen, wenn man zumindest schaut, dass nicht alle innerhalb vom Radius von gefühlten 500 Metern sind. Also das ist ein bisschen, was man jetzt auch in letzter Zeit, wenn man sich manche Twitter-Diskussionen ansieht, wirklich alles viel zu räumlich nah ist. Also ich erinnere mich noch, wie ich am Juridikum mein Büro auch hatte als kleiner Universitätsassistent, und dann geht man essen und dann geht man quasi ins Stieglers, und dann sitzt da jemand aus dem Ministerium und aus einem anderen Ministerium, und dann ist da quasi ums Eck, wenn man weitergeht vom Diglas, ist man entweder in der Herrengasse, und dann ist das Innenministerium und das Haus Niederösterreich und das Außenministerium, und links bei der Freiung wäre der Verfassungsgerichtshof, und wenn man ein bisschen in die andere Richtung geht, ist das Parlament, und wenn man dann wieder ein bisschen nur ein ganz kleines bisschen anders geht, ist man dann wiederum beim Haus der Europäischen Union.
Ich habe da mal ein schönes Erlebnis gehabt vor ein paar Jahren. Also immer, da war ich glaube ich schon immer in Wien, aber war auf Besuch, und dann war ich in einer Kantine essen, und dann waren welche vom Außenministerium dahinter, und die haben sich über jemanden nicht sehr freundlich unterhalten, den ich aber noch von früheren dienstlichen Dingen gekannt habe, und ich habe es mir dann echt nicht verkneifen können, aufzustehen und zu sagen, ja, richten Sie dem Gesandten XY schöne Grüße von mir aus.
Ja, es führt eben dazu, dass man eigentlich nirgends mehr offen reden kann.
Also ich bin ja undankbar, dass ich das jetzt nicht mehr jeden Tag erleben muss, wenn ich jetzt in meinem beschaulichen kleinen Vorarlberg mit seinen eigenen beschaulichen
sitzen kleinen... Sitzen nicht alle auch aufeinander?
Ja, natürlich sitzen da alle aufeinander, und am Ende sind sie sogar noch verwandt. Also es ist jetzt, aber da ist es so überschaubar, du weißt doch immer innerhalb von einer Sekunde dann, was die anderen über dich reden, das ist dann immer relativ lustig. Ja, es ist halt die Löwinger Bühne, hätte man früher gesagt.
Ich bin jetzt auch nicht regelmäßig in Brüssel, aber es fällt dann natürlich schon auch auf, dass diese Stadt ganz, ganz massiv sowohl architektonisch als auch soziologisch geprägt wurde. Nicht nur zum einen von Zuwanderung, sondern zum anderen natürlich auch durch die vielen EU-Beamten oder EU-Politiker, die sich dort befinden. Also so gesehen könnte man sagen, warum nicht einfach alles in Straßburg? Ja, dass man auch sagt, eben, wir haben ja schon angesprochen, Kontrollbefugnisse, weil der EuGH bzw. der Gerichtshof der Europäischen Union, wie es ganz formell gesehen jetzt richtig heißen würde, der sitzt ja auch nicht in Brüssel, sondern eben in Luxemburg. Das macht es halt vielleicht doch ein bisschen räumlich aufteilen, damit die Leute sich nicht zu nahe kommen, nicht zu gut kennen oder dann vielleicht schamig sind, wenn es darum geht, da einander zu überprüfen. Das macht es halt, warum nicht das Parlament vielleicht dann immer in Straßburg
diesen
lassen?
Diesen Gedanken gibt es immer wieder. In Tschechien ist das Verfassungsgericht auch in Brünn.
In Deutschland ist es in Karlsruhe. Und deswegen sagt man auch immer, Karlsruhe hat dies und jenes gesagt.
Das sind natürlich auch wieder die Kompromisse der damaligen Zeit, oder als Deutschland, Westdeutschland halt eine Hauptstadt gesucht hat und dann ist es irgendwann Bonn geworden. Was kriegen die anderen? Karlsruhe war natürlich bis dahin Landeshauptstadt von Baden. Das hat man dann mit Württemberg fusioniert. Dann war halt Karlsruhe nichts mehr. Dann hat man ihnen halt zumindest das gegeben, damit dort was ist. Also das sind halt auch immer wieder solche Überlegungen, die man da macht.
Ja, in Frankreich ist ja der Conseil d'État, der am ersten, der ist ja nicht formell gesehen ein Verfassungsgericht, aber der schaut auf die Verfassung, der ist ja auch wiederum in Paris. In den USA, der Supreme Court ist auch in Washington wiederum. Und wie ich gesehen habe, in Usbekistan, wo ich eben vor ein paar Wochen war, um zu unterrichten, in Taschkent, der Hauptstadt, ist auch der Verfassungsgerichtshof von Usbekistan auch in Taschkent. War aber interessant, weil ich da den Kontrast immer so spannend finde. Da war davor ein Zaun, ein schöner Garten, aber da kann man nicht einfach so davor sein, wo ich mir immer denke, beim Verfassungsgerichtshof, und das ist schon was Schönes, dass man da in Österreich, der Verfassungsgerichtshof, da jetzt keine große Absperrung hat, sondern man geht da vorbei und merkt es vielleicht gar nicht, weil da auch jetzt nicht ein Polizeiaufgebot sein muss und dergleichen, weil man gewissermaßen nicht, will ich sagen, Angst vor dem Bürger, aber zumindest so einen Abstand zum Bürger und Institutionen wahren möchte. Es war zum Beispiel dort auch so, dass in Taschkent zum, will ich sagen, Präsidentenpalast, aber dort, wo eben der Präsident sitzt, da war eine enorme Absperrung. Also da ist man nicht mal in die Nähe gekommen. Das hatte was von Kafkas Schloss. Ich weiß aber nicht, ob das immer so eine große Absperrung ist oder weil man hat mir dann gesagt, also ich habe es dann zuerst versucht, von einem Polizisten zu erfahren, der konnte und wollte mir keine Auskunft geben. Aber ja, dann haben mir Leute aus Taschkent erklärt, dass aufgrund der Terroranschläge in Russland natürlich auch erhöhte Gefahrenstufe in Taschkent geherrscht hat und man deswegen zum Beispiel auch einige öffentliche Parks großflächig abgeriegelt hat. Zwar nicht alle abgeriegelt, aber der schönste oder größte Park, wo eben auch dieser Freiheitsplatz ist und dergleichen, war großflächig abgeriegelt und man konnte auch nicht in die Nähe des Präsidenten von Usbekistan. Und ich war ja vor ein paar Wochen davor noch in Taiwan. Da kann man in das Gebäude, in dieses alte, noch auf die japanische Kolonialzeit zurückgehende Präsidentschaftsgebäude hinein. Und je nachdem, ob die Flagge hängt, ist man dann auch im selben Gebäude wie die zu dem Zeitpunkt Präsidentin. Ihr Nachfolger ist ja wieder ein Präsident. Also die Zugänglichkeit zu Institutionen ist ja auch immer so ein Unterschied.
Das stimmt, aber in manchen Ländern müssen sich die Präsidenten halt auch fürchten, dass sie im Bett geschleift und erschossen werden, weil sie halt einfach Despoten sind. Und
es gibt jetzt auch sehr viele Verschwörungstheorien, ob der iranische Präsident, ob das ein,
ja, ich hab's
schon ein technisches
gelesen.
Gebrechen war oder ob da irgendeine andere dunkle Macht dahinter steht.
Ja, da kann man natürlich nichts ausschließen in diesem Fall. Grundsätzlich bin ich immer ein Freund der natürlichen Erklärungsmethoden. Also da der Iran ja von schweren Sanktionen bedroht ist, sondern die Sanktionen sind tatsächlich da, aber dieses Sanktionsregime gegen den Iran bedingt ja auch, dass jetzt bei Flugzeugen und Helikoptern einfach Ersatzteile fehlen. Also da kann ich mir durchaus schon vorstellen, dass das ein Grund gewesen sein mag. Will aber natürlich nicht komplett ausschließen, dass der Sohn vom Ayatollah ihn nicht vielleicht doch in die Luft gejagt hat, um selber Ayatollah anstelle des Ayatollahs zu werden.
Und man muss auch bedenken, selbst wenn es keine Sanktionen gibt, der Helikopter ist einfach kein so sicheres Fortbewegungsmittel. Also ich erinnere mich, vor einigen Jahren ist Kobe Bryant verstorben, weil er mit dem Helikopter bei anscheinend nicht ganz perfekten Wetterbedingungen, weil der eben als berühmte Person schnell von A nach B kommen muss, weil die da geflogen sind und da waren keine Sanktionen im Spiel, sondern einfach nur technisches Versagen, menschliches Versagen, also das ist anscheinend eine gar nicht.
Das passiert halt einfach und natürlich sucht man sich dann irgendwelche Verschwörungen heraus, aber im Endeffekt ist es halt ein fuchtig gewordener Präsident, der im Cockpit steht und darauf beharrt, dass man jetzt auch bei Nebel landen muss, halt manchmal auch eine Todesursache.
Und weil natürlich niemand glaubt, dass er sterblich ist oder ihm was passieren könnte, so Todesfälle von Unfällen und dergleichen, da glaubt man natürlich psychologisch immer, das sind die anderen und einen selbst würde das nicht betreffen. Ja. Ja. Als letztes noch, natürlich, wenn wir jetzt schon sprechen von Politikern, die auf nicht natürlichem Wege sterben, der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist ja mittlerweile außer Lebensgefahr, aber auch da werden sich wahrscheinlich auf lange Sicht sehr viele Verschwörungstheorien halten. Im Moment weiß man ja auch noch nicht ganz, was den Täter da jetzt dazu veranlasst hat, ihn niederzuschießen mit 5 Schuss. Ich habe dann auch gelesen, dass man auch vorwirft, den Sicherheitsbeamten nicht ganz akkurat gehandelt zu haben. Was natürlich dann auch immer ich mir bei sowas denke, ist, das kann man auch so oft trainieren. Wenn das dann mal passiert, ist man wahrscheinlich trotzdem aus allen Wolken, weil einfach, das ist so der Ernstfall, den man nur trainieren kann, wenn der Ernstfall wirklich eintritt.
Wenn du so ein Security bist, dann ist eigentlich der Normalfall, dass halt irgendwelche Leute lästig sind, jemanden beschimpfen oder vielleicht mit irgendwas bewerfen. Aber das Klein ist doch nicht damit, dass jeder jede Sekunde schießt. Auch kein normaler Mensch kann in dieser Anspannungssituation leben, dass man eigentlich die ganze Zeit damit rechnet, dass irgendwo Schüsse fallen. Ja, das wird man sicher aufklären, was da genau passiert ist. Man hat ja den Täter, den mutmaßlichen Täter auch gefasst. Ja, ich denke, das zeichnet sich schon ab, dass das politische Motive waren.
Das auf jeden Fall, aber es ist noch sehr widersprüchlich, weil er anscheinend ja also die Mutmaßungen, die herumgehen, haben für mich noch nicht wirklich Sinn ergeben, aber das kann sich vielleicht noch ändern, weil man dann immer sagt,
ja, man hat seinen Facebook-Account gelöscht, nachdem er verhaftet wurde, und das vermutet man, dass es Mittäter gibt und so weiter und so fort. Aber das sind halt alles Dinge, die kursieren so in den Tagen nach so einer Tat, und irgendwann lichtet sich dieser Dampf dann auch.
Aber es ist natürlich dann so, dass auch Politiker in Österreich sich auch mehr Sorgen machen, weil das ist das Schlechteste, was passieren kann, ist, wenn eben, ja.
Man muss sich mal anschauen, was in Deutschland los ist, oder? Da kann man ja kein Wahlplakat mehr aufhängen, oder dass einem irgendein Wahnsinniger eine auflegt. Also das sind schon Entwicklungen, die man kritisch sehen muss. Ja.
Das ist vielleicht auch der Vorteil, um zum Schluss noch einmal zum Europäischen Parlament zurückzukommen. Man ist ja relativ weit weg von der Öffentlichkeit. Also ich habe ja eingangs aufgezählt, die Namen der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments, die eben nicht alle der breiten Bevölkerung bekannt sind. Es wird vielleicht genug geben, wo viele Österreicher keinen einzigen oder nur ganz, ganz wenige kennen. Auch ich, der sich als Nerd bezeichnet in diesen Dingen, könnte dir nicht alle aufzählen. Ich werde wahrscheinlich auch nach den nächsten Wahlen ja nicht alle aufzählen können. Ja, Manche haben sich jetzt eingebrannt.
Wie viele Nationalratsabgeordnete kennt man? Oder? Das ist halt auch so eine Frage. Da kennt man auch immer die Top-Besetzung und die dahinter, ja.
Und das Schöne in Österreich ist ja, dass Politiker sich grundsätzlich relativ frei bewegen können. Ich habe jetzt in Segau gesehen, dass die Ministerin Caroline Edtstadler schon mit Personenschutz unterwegs ist. Auch letztes Jahr in Alpbach habe ich gesehen, dass sie mit Personenschutz unterwegs ist. Aber ganz grundsätzlich kann man sich als Politiker in Österreich, ich meine, dass man kurz nach einem Attentat auf einen Politiker im Nachbarland mit Personenschutz unterwegs ist, ist mehr als nachvollziehbar. Sie war aber letztes Jahr in Alpbach auch mit Personenschutz unterwegs. Also, aber da hat jeder ein anderes Sicherheitsbedürfnis und Empfinden.
Es gibt auch verschiedene Bedrohungslagen, oder? Das wird ja nicht nur, weil jemand sagt, ich habe heute Bauchkrampf, gesagt, ein Sicherheitsdetachment dazu, sondern das sind halt schon Überlegungen, und wenn da regelmäßig Drohungen kommen, dann ist es natürlich auch gerechtfertigt.
Better safe than sorry, in dem Fall. Weil ja, wenn man natürlich da mal nicht unterwegs ist, sagen alle, warum waren die nicht unterwegs? Wenn man unterwegs ist, sagen die alle mal, wovor haben die alle Angst?
Früher haben nur der Bundeskanzler und der Bundespräsident Personenschutz gebraucht, die Zeiten sind halt leider vorbei.
Obwohl ich glaube, dass der Präsident van der Bellen durchaus manchmal auch mit der U-Bahn unterwegs ist.
Da wird schon einer dabei sein.
Man sieht ihn nicht. Wie im Flugzeug.
Solange er nicht jeden Tag dieselbe U-Bahn nimmt, ist es in Ordnung.
Im Flugzeug frage ich mich auch immer, wer ist jetzt dieser, wie nennt man das?
Ja, ja, bei israelischen Flügen ist immer einer dabei. Air Marshal heißt
er. Air Marshal, genau, Air Marshal. So, und jetzt noch als allerletztes zum Europäischen Parlament noch ganz kurz die Beschlussfassung. Ja, also meistens, im Regelfall braucht es die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, also eine einfache Mehrheit, das ist in Artikel 231 AEUV festgeregelt. Und dann gibt es noch eine Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl für einige Entscheidungen, gibt es dann auch noch. Also, und dann zu guter Letzt gibt es noch die qualifizierte Mehrheit, die braucht man dann eben beim Misstrauensvotum gegen die Kommission, da braucht man 2/3 der abgegebenen Stimmen. Und im Haushaltsverfahren entscheidet das Europäische Parlament mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit, also nach Lesung, aber da brauchen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, außer wenn uns eben manche dabei zuhören, um einzuschlafen.
Gute Nacht.
Nein, wir sind noch nicht fertig. Oh je. Weil es kommt ja noch am Schluss die große Frage, ob es noch was gibt, was wir ausgelassen haben. Ich wollte nämlich noch ganz kurz sagen, dass die Europäische Union ein Völkerrechtssubjekt ist, eben wie jede internationale Organisation.
Das hast du jetzt schon 5-mal gesagt, Ralf.
Und sie hat auch Rechtspersönlichkeiten in den jeweiligen Mitgliedstaaten, deswegen kann die Europäische Union auch Mietverträge beispielsweise abschließen, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, wie zugänglich ist man. Die Europäische Union ist ja hyperzugänglich. Also die versucht ja zum Beispiel in Wien, in der Roten Turmstraße, das Erlebnis Europa, dass man da Gebäude hat, wo man hineingehen kann und ein bisschen was über die EU lernt. Wenn man zum Beispiel, was ich mit meinen Studenten und Studentinnen gemacht habe, wenn man Interesse hat an mehr Informationen, kann man auch ins Haus der Europäischen Union kommen und dort einen Vortrag bekommen. Also sie gibt sich ja wirklich Mühe, dass dieses abstrakte Gebilde ein wenig greifbarer wird, weil sie eben Da sind wir wieder bei dem politikwissenschaftlichen Begriff, der uns nicht eingefallen ist und auch mittlerweile auch nicht, noch immer nicht ins Sinn gekommen ist, dass eben, wenn man das immer alles auf Brüssel schiebt, dass dann Brüssel proaktiv auch versucht, sich in die Hauptstädte oder eben auch in ländliche Gebiete. Der Martin Sellmeier war ja auch unterwegs in ländlichen Gebieten und dann macht man so Bergtouren, wo man dann eben wirklich mit den Menschen ins Gespräch kommt, die ein Interesse an Europa haben und zu sagen, schaut her, das ist jetzt nicht irgendein abgehobener Deutscher, sondern der spricht proaktiv auch in ländlichen Gebieten mit den Menschen, um zu sagen, schaut her, wir sind nicht irgendwelche abgehobenen Technokraten, die jeglichen Kontakt und Bezug zum einfachen Bürger verloren haben. Was natürlich enorm schwer ist.
Ich finde es ja immer witzig, dass, wie sehr sich die Europäische Union rechtfertigt und auch rechtfertigen muss, oder wenn man das auf andere Ebenen hinunterbricht, oder? Wann würde jemals der Bundespräsident durch die Bundesländer fahren und sagen, schaut, ist eh schön, dass es uns gibt. Habt ihr schon mal was von der Republik Österreich gehört? Was, wollt ihr uns wählen? Es ist halt, und die EU läuft die ganze Zeit durch die Gegend und sagt den Leuten, wir existieren und wir machen dieses und jenes und wir sind ja dann allem schuld. Ich verstehe es schon und ich finde es auch gut, dass es so passiert. Aber manchmal hat man halt das Gefühl, dass die Selbstrechtfertigung der eigenen Existenz ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gerückt ist.
Drauf zu hauen und zu sagen, alles, was schlecht läuft, liegt an Europa. Alles, was gut läuft, läuft daran, dass man es auf nationalstaatlicher Ebene durchgesetzt hat. Ja. Ich muss daran denken, weil du gesagt hast, Präsident, der durchs Land läuft, wie ich letztes Jahr in Alpbach, ausnahmsweise war ich mir ja kein Stammgast dort, ich war nur ausnahmsweise mal dort, weil es sich zufällig quasi so ergeben hat, mehr oder weniger. Da habe ich gesprochen mit einer Servierdame, also eben einer Bediensteten des Gastronomiepersonals in einem der Hotels, weil ich sowas manchmal interessanter finde als die Panels, manchmal. Ja, also Panels sind natürlich auch interessant, aber es ist oft auch interessant, so die Perspektive zu hören von Menschen.
Das ist jetzt so eine eher intellektueller spricht mit Taxifahrer-Episode.
Nein, das ist mir ganz furchtbar, weil ich erstens bin nicht intellektuell und zweitens insofern nein, weil die Taxifahrer sind zu kosmopolitisch, weil die mit zu vielen Menschen, obwohl in der Gastro hat man auch mit vielen Menschen zu tun. Egal.
Erzähl die Geschichte.
Die Dame hat jedenfalls kurz sich aufgeregt, dass eben Alpbach nicht mehr dasselbe ist wie früher, weil sie gesagt hat, noch vor ein paar Jahren, da war da der Ban Ki-moon, der ist mit dem Helikopter gekommen und jetzt kommt da der Van der Bellen, den kann ich immer haben. dafür brauche ich kein Alpbach, kein Forum Alpbach von Van der Bellen. Also, wo sind die großen Gäste jetzt hin? Ja, also das war auch interessant, also zu sehen, weil eben, das ist natürlich was anderes, ob da jetzt der damals amtierende Generalsekretär der UNO kommt und eben jetzt eine leichte Unzufriedenheit, weil sie quasi gesagt hat, den brauche ich da jetzt nicht, den sehe ich eh im Fernsehen, aber der ist jetzt nicht der große Stargast. Also ist vielleicht aber auch natürlich eine Art Luxusproblem, wenn man eben in Alpbach wohnt und dort auch vermietet, also sie war auch Vermieterin, dass dann quasi der Präsident nicht mehr genug ist, wo vielleicht andere kleine Ortschaften und Gemeinden sagen würden, wir freuen uns sehr, wenn der Präsident kommt.
Ihre Sorgen möchten wir haben.
Zu guter Letzt noch, ja, Öxit. Manche fordern das ja wirklich, da muss man immer bedenken, ich finde das so interessant, dass wir überhaupt jemals der Europäischen Union beigetreten sind aus heutiger Sicht. Also ich weiß nicht, ob wir es heute tun würden. Ich meine, jetzt ist vielleicht so mal Status Quo bei, also wenn man mal dabei ist, tritt man nicht mehr so leicht aus. Aber man
hat den Leuten damals versprochen, dass sie ein Tausender mehr im Jahr haben. Also das war der Ederer Tausender.
Zum Beispiel, ja, und es war natürlich auch massiver Druck, A, der Wirtschaft und B, auch ein politisches Gesamtverständnis darauf zu sagen, es macht schon Sinn, dass man da Teil ist von einem europäischen Wirtschaftsbündnis, wenn man selbst in der Mitte ist. Und lange davor durfte man ja nicht, mehr oder weniger, weil die Russen gesagt haben, Neutralität bedeutet, und die hat man sehr weit interpretiert, bedeutet auch, dass ihr da jetzt nicht einem Wirtschaftsbündnis mit politischen Elementen beitreten dürft.
In Vorarlberg sieht man das Ganze sehr pragmatisch. Wir sind halt ein riesiger Industriestandort und ohne die EU wären wir einfach tot. Also ich meine, jeder, der das was anderes behauptet, ist einfach ein absoluter Volltrottel.
Aber das gilt ja für ganz Österreich
eigentlich. Ja, wir sind exportorientiert. Aber für Vorarlberg gilt es halt noch ein bisschen mehr, weil wir halt wirklich, 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 wirklich industriell sind. Und sagen wir, wer kauft denn die Rauchfruchtsäfte noch und wer kauft dann die Kräne, die für Hochseehäfen hergestellt werden im Alpenbereich und wer kauft denn
Hochsee? Warte mal, ist da jetzt noch ein Bezug zum Seerecht da?
Ja, Liebherr ist eine deutsche Firma, die bauen riesige Kräne in Vorarlberg, die teilweise, glaube ich, wirklich an Hochseehäfen eingesetzt werden.
Also haben wir halt zum Schluss noch einen letzten Bezug zum Seerecht und zu den Weltmeeren.
Auch das, bevor wir wieder zum Bodensee kommen. Ja, aber ich sage nur, die Vorarlberg hat das halt einfach wirklich nötig gehabt und das hat er immer mal klugerweise gesagt, für die Textilindustrie ist der EU-Beitritt einfach zu spät gekommen, die ist dann halt auch völlig flöten gegangen, oder? Und das solche Industrietode, die wir ja schon erlebt haben von ganzen Zweigen, die kann's und wird's auch wiedergeben und man muss sich halt ehrlich überlegen, wie man das gestaltet und nicht nur innerhalb der Europäischen Union oder außerhalb der Europäischen Union, sondern einfach auch normativ, oder? Und man kann sich natürlich über jede Forderung von der industriellen Vereinigung lustig machen. Ich bin jetzt nicht ihr Anwalt und finde auch nicht alles super, aber ich denke mal so, die tendenzielle Frage auch in der Landwirtschaft, was bringen wir uns regulativ alles um, um es dann zu importieren, die stellt man sich halt nicht, oder? Alles, was man bei uns verbietet, ist super toll und jetzt haben wir wieder einen Schritt weiter in die richtige Richtung gemacht. Im Nachbarland machen sie es halt anders und dann importieren wir uns von dort und dann muss man halt wirklich einmal jemand erklären, wieso das dann besser ist, oder? Wenn ich Produkte importiere, die mit Kinderarbeit gemacht wurden, weil ich bei uns halt dieses und jenes Zusatzprodukt nicht mehr zulasse. Ja.
Und man kann sich ja auch wenn das natürlich auch ein rhetorischer Kniff ist, bisweilen fragen, wie es Österreich gehen würde, wenn wir niemals der Europäischen Union beigetreten wären, wenn wir auch beispielsweise selbst unsere Handelsabkommen mit anderen aushandeln müssten, wo in den meisten Fällen die Partner eines Handelsabkommens wesentlich größer und stärker wären. Man sieht das ja selbst bei den Briten jetzt, wenn die jetzt verhandeln mit den USA, wenn die da verhandeln sollten über ein Freihandelsabkommen, naja, da ist man jetzt nicht auf Augenhöhe. Ja, das war ja der Donald Trump, hat sich die Hände gerieben und sagt, so, passt Brexit, jetzt machen wir ein Freihandelsabkommen, aber da ist er der Big Player und die kleinen Briten sind jetzt nicht mehr die...
Schau dir die Schweiz an. Ich meine, jeder sagt, die Schweiz hat es ja auch geschafft. Ja, aber zu was für einem Preis. Oder? Und diese Bilaterale, die jetzt das seit Ewigkeiten in der Luft hängt mit der EU, wo einfach wirklich viele Dinge dran hängen, an die man vielleicht im Alltag nicht so denken möchte, das macht der Schweiz große Probleme, weil halt einfach die Bevölkerung in dieser Volksabstimmung gesagt hat, sie wollen halt die Zuwanderung nicht, das ist ihr gutes Recht, aber dann sagt halt die EU, gut, dann wollen wir andere Dinge nicht. Und dann muss jetzt halt die Schweiz liefern und bei diesen Verhandlungen ist sie eher Passagier als Steuermann und das trauen sie sich so nicht zu sagen, aber es dauert lange genug, weil sie es halt einfach nicht zusammenbringen, weil halt einfach die EU natürlich ein völlig anderes Verhandlungsmandat hat als die Schweiz. Man erwartet ja wohl jetzt nicht von der Europäischen Union, dass sie ihre Grundfreiheiten aufgibt, weil die Schweiz das lustig finden würde. Ne?
Ist die Schweiz ein gutes Schlusswort? Ich glaube schon, ja.
Gut. Dann kommen wir wieder zur Neutralität zurück.
Ja, wir können auch noch eine Neutralitätsdebatte aufreißen, aber wir haben jetzt 2 Stunden geschafft. Aber ich habe mir einfach gedacht, wenn ich dich da schon so sitzen habe, dann lasse ich dich nicht mehr gehen, weil das nächste Mal werde ich dich wieder nur auf dem Bildschirm sehen, anstatt deinen Körper da im Raum zu haben. Aber das klingt ja schon wieder so.
Wenn Sie mich da draußen jetzt in diesem Podcast hören und sonst schon länger nichts mehr von mir gelesen oder gehört haben, rufen Sie bitte die Polizei.
Ich bin einfach auch noch von der Pandemie geschädigt, von dem, wenn man Menschen nur auf Bildschirmen sieht, dass ich mich dann sehr freue, wenn man sie entweder eben vor Ort vor sich im Hörsaal hat oder eben jetzt hier in meinem Wohnzimmer mir gegenüber sitzen hat. Gut, dann hoffe ich, ich finde mit der Überlänge, das ist überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, viele haben mir auch, wenn wir jetzt schon bei Feedback sind, gesagt, dass sie das in kleinen Happen hören, weil man typischerweise nicht 1 Stunde lang bügelt oder 1 Stunde lang mit dem Zug unterwegs ist.
Oder eine Stunde braucht zum Einschlafen.
Oder 1 Stunde braucht zum Einschlafen, genau. Also jetzt habt ihr einfach mehr Happen. Wir sind auch nicht gram, wenn ihr früher aussteigt und dergleichen. Wir freuen uns, wie gesagt, über jede Form der Rückmeldung. Ob wir sie jetzt gleich einbauen, ist natürlich immer eine andere Sache, weil es nicht immer auch einen konkreten Anlass gibt oder einen Übergang gibt, wo man sagt, da können wir jetzt genau diese und jene Anmerkung. Ja, und
wir geben uns Mühe. Wir sind immer so hart am Thema dran und weichen nie ab. Es ist unglaublich schwer, was anderes einzubringen.
Genau, wir haben heute nur über die Europäische Union bzw. das Europäische Parlament gesprochen. Also schön, dass ihr alle dabei wart, dass ihr dabei seid und auch schön, dass du dabei warst und auch noch weiter dabei sein wirst, auch wenn ich dich voraussichtlich beim nächsten Mal wieder nur auf dem Bildschirm sehen werde. Also ciao aus Wien.
Und Bussi Baba auch aus Wien.